Filmzeitreise.
Es ist wieder Zeit für eine neue Filmzeitreise. Hallo, herzlich willkommen an alle, die uns auch heute wieder zuhören. Ich bin Dejan heute mal in der Filmzeitreise wieder und an meiner Seite ist der liebe Franz. Hallo Franz.
Hallo.
Ja, wir haben Juli und im Juli 2005 sind mal wieder ein weites Spektrum an Filmen erschienen im deutschen Kino. Ein sehr breites Spektrum und ich weiß nicht, wie es dir ging, du kannst ja mal sagen, ich habe mich eigentlich ein bisschen schwer getan, mich wirklich festzulegen, über welche Filme ich heute sprechen will.
Ja, es waren viele, ne? Also man hatte so das Gefühl, es waren viele, über die man sprechen kann und es war dann schwierig, sich festzulegen auf einen Hauptfilm oder auf zwei Hauptfilme auch, weil es gab einige zu besprechen, die Qualität, sage ich mal, ist sehr,
Durchwachsen,
also ja. von bis, es wird nicht alles ja, dabei. Genau. Und ich glaube, wir besprechen heute einen Film, der wurde noch nie in irgendeinem Podcast besprochen
das,
und wird wahrscheinlich auch nie mehr in einem Film besprochen, in einem Podcast besprochen werden.
Das glaube ich auch. Also ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich meine zwei Side-Films, ich weiß gar nicht, wie wir sie genau betiteln,
keine Ahnung,
gesehen habe, habe ich kurz ein bisschen bereut, für welchen Hauptfilm ich mich festgelegt habe.
Ja.
Ich hätte, glaube ich, gern gewechselt, aber...
Ja, egal. Wir gucken
so,
trotzdem
so
mal.
Ist es, so ist es.
Ich muss auch sagen, ja, komm, lass uns reingehen.
Lass uns reingehen, sehr gerne. Fang doch gerne mal an. Welchen Film hast du uns zuerst mitgebracht? Und gegen welche hast du dich vielleicht auch entschieden?
Ich fange einfach an. Also ich habe zuerst mitgebracht Mr. and Mrs. Smith. Das ist ein Film, den du, wo du auch mich kurz darüber reden wolltest, den vielleicht als Hauptfilm zu nehmen.
Ja.
Oder es dir vielleicht gewünscht hättest, weil du, glaube ich, auch ein bisschen was zu dem zu sagen hast. Das ist so ein Film, der ist für mich so komisch schwer zu greifen, weil immer, wenn ich den sehe, kann ich ja schon mal sagen, denke ich so, der gefällt mir irgendwie ganz gut. Ich finde den irgendwie finde ich den cool. Aber der ist so, das ist so ein Film, an den ich nie denke, dass es den überhaupt gibt. Ich vergesse mal wieder, dass es den gibt.
ne? Das verstehe ich gut.
Und ganz kurz zu den Hard Facts. Eine Action-Liebeskomödie mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Der Film, der vor allen Dingen berüchtigt wurde, weil ihm nachgesagt wird, dass während der Dreharbeiten es zu einer sich die beiden verliebt haben ineinander und das dann zur Trennung von, glaube ich, sowohl Angelina Jolie und, ich weiß nicht, war sie mit Billy Bob Thornton verheiratet? Keine Ahnung. Oder war das schon danach? Keine Ahnung.
Also ich hätte geglaubt, ja, dass das so war. Aber
ja, und Brad Pitt hat sich von Jennifer Aniston getrennt. Das war, glaube ich, kurz vorher. Aber da wurde dann so spekuliert, da scheint es passiert zu sein. Was dem Film natürlich marketingtechnisch total geholfen hat. Ich glaube, der war auch ein relativ großer Erfolg. Ich glaube, irgendwie über 500 Millionen hat der eingespielt. Es geht darum, dass John und Jane Smith so ein ganz normales Ehepaar zu sein scheinen, in so einer Vorstadt-Idylle irgendwie zusammenwohnen, in einem relativ großen Haus. Und alles scheint nach außen perfekt. Aber die haben auch so ein bisschen Probleme so. Die Ehe ist so ein bisschen festgefahren und Routine ist eingekehrt. Und wir erfahren dann aber, dass die beiden im wahren Leben Auftragskiller sind, jeweils für konkurrierende Organisationen und dass sie jeweils vom anderen nicht wissen, dass er in Wahrheit ein Auftragskiller ist. Und der Gag ist jetzt halt, dass sie beide unabhängig voneinander auf das gleiche Ziel angesetzt werden und dann im Laufe der Geschichte halt herausfinden, die wahre Identität ihres Ehepartners. Und ja, das ist quasi so eine Art, ja, quasi ihre Ehe aufarbeiten in Form von Action-Szenen und wie auch immer. Und das Ganze ist ein Film von Doug Liman. Doug Liman hatte da noch nicht super viele Sachen gemacht. Er hat die Bourne-Identität zum Beispiel gemacht.
Was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist.
Was schon mal eine gute Voraussetzung ist, weil er so, also da hat er schon mal Action-Szenen inszeniert. Hat danach aber auch coole Sachen gemacht wie Jumper, den ich ja sehr mag, oder Edge of Tomorrow. Und zuletzt auch das Roadhouse-Remake.
Ist es schon rausgekommen?
Ja, das vor letztes Jahr, meine ich, ne?
Ah, oh, ist an mir vorbeigegangen.
Der Film ist, wie gesagt, mit Brad Pitt und Angelina Jolie, Adrian Brody, Vince Vaughn, Kerry Washington und Michelle Monaghan sind noch zu erwähnende Namen. Und das Drehbuch ist von Simon Kinberg. Und ich finde den Film tatsächlich ganz lustig, weil die beiden werden halt so gezeigt als so super Agenten, super Auftragskiller, die halt über super krasse Skills verfügen. Das aber dann halt im Kontrast mit diesem Spießertum in der Vorstadt ist natürlich ganz lustig. Die beiden sind natürlich auf Peak Hotness Level ihres Lebens so, also, und man muss wirklich auch sagen, die Chemie zwischen den beiden trägt auch diesen Film, weil da ist wirklich, also entweder hat da einer ein Kaktuseis gegessen oder es knistert ganz schön in der Luft zwischen denen, also das ist schon nicht zu leugnen, muss man sagen. Die Action ist ganz lustig, aber auch cool inszeniert. Die Story ist jetzt wenig, da ist jetzt keine große Überraschung mehr drin, würde ich sagen, aber allein das Charisma von den beiden Schauspielern und die geckige Action trägt das für mich ganz, ganz gut, um schon mal so ein übergeordnetes Fazit zu ziehen. Der ist vielleicht ein bisschen lang, der ist fast 2 Stunden lang, hätte auch, finde ich, in so einen 90 Minuten reingepasst, aber ich finde, der hat vom Pacing immer so, dass man, wenn man jetzt denkt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen lame, dann kommt wieder eine coole Action-Szene und da gibt es auch zwischendurch mal so Flashbacks, wo man sieht, wie die sich kennengelernt haben und ich finde das an sich, ist das wirklich ein hochwertig gemachter Film, der aber, wie gesagt, irgendwie so, vielleicht ist er zu okay, das kann auch sein.
Ist das, gab es nicht auch, also ich wollte, also ich habe wirklich kurz überlegt, ob wir ihn als Hauptfilm nehmen. Ich habe nicht so viel zu sagen, weil es ist super lange her, dass ich den gesehen habe und ich habe ihn auch, glaube ich, nur dieses eine Mal gesehen und deswegen erinnere ich mich nicht mehr an so viel, aber ist es nicht auch da, dass sie immer diese Sitzungen auf dem Paartherapie-Sofa haben?
Genau, oder so? Ja, ja, genau, so fängt der Film auch an und so endet der Film auch. Es ist halt so dieses, ja, da ist halt so viel dann drin in diesem Ganzen. Es ist diese Beziehung, die da irgendwie droht, in die Brüche zu gehen. Und das ist das, was viele Menschen wahrscheinlich, womit man relaten kann. Aber es ist halt dadurch dann der Gag, dass sie halt andererseits halt so übermenschliche Charaktere sind, die dann ja einfach neue Spannung in ihre Beziehung bringen. Aber halt sehr wörtlich genommen. Ne? Also es geht dann um Leben und Tod vermeintlich. Und man kann mal so alles aneinander auslassen, was einen schon immer genervt hat. Und das ist natürlich dann das Lustige, wenn die dann aufeinander ballern und gleichzeitig dann aber diese Dialoge führen, so die halt jedes Paar, sage ich jetzt einfach mal, auch kennt, so, ne, dass man halt diese Alltagsprobleme.
Das ist auch, glaube ich, mit das einzige. Und
sie tragen sie halt mit Waffen aus, ne.
Ja, das ist auch, glaube ich, mit die einzige Szene, die ich so richtig bildlich noch im Kopf habe, irgendwie, wie die dann so ihr eigenes Haus fast, glaube ich, verwüsten.
Ja, ja. Es ist halt wirklich, es wird total von den beiden getragen und es funktioniert wirklich, finde ich, hervorragend. Das Ganze ist eine Art Remake. Es gab in den 90ern schon mal einen Film, ich weiß nicht, ob der genau so hieß, und auch so ein bisschen eine Hommage an hier True Lies mit Arnold Schwarzenegger. Ja, weil der so ähnliche Themen auch behandelt. Ja, aber also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn du ihn noch länger nicht gesehen hast, guck dir den auf jeden Fall mal an. Der Film war auch so ein bisschen in der Schnitthölle. Also da gab es ganz viele Szenen, die dann rausgeschnitten wurden. Es gibt auch mehrere Enden, alternative Enden und so. Aber ich finde, was am Ende bei rausgekommen ist, funktioniert eigentlich echt ganz gut.
Ja, tatsächlich.
Man muss halt mit, wenn man, das Lustige ist halt, wenn man jetzt so die Geschichte kennt, den Nachklapp quasi, was danach alles mit den beiden passiert ist, bekommt das vielleicht nochmal eine ganz neue Komik oder auch Tragik vielleicht. Aber
jetzt 20 Jahre später, ne?
Jetzt 20 Jahre später.
Ja, das, genau, das wollte ich, wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen, ob das ein Original ist oder ob das ein Remake ist, aber wenn es so.
Es ist wohl, glaube ich, kein 1:1 Remake, aber es ist inspiriert auf jeden Fall
inspiriert,
von einem,
ja,
Film aus den 90ern. Ich weiß aber nicht mehr, ob der genauso hieß.
Ja, ich glaube, was den Film so, was ich jetzt in Erinnerung habe.
Und das war eine Serie, sorry. Es kann auch sein, dass es eine Serie war.
Das kann ja auch sein.
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile auch eine Serienadaption, eine weitere davon mit Donald Glover und die habe ich vergessen, mitspielt. Habe ich aber nicht gesehen.
Ja, ich glaube, was den Film halt so unique macht, ist halt, glaube ich, oder dieses, weil es ist ja, glaube ich, weniger ein Actionfilm mit Komikeinlagen und auch keine Comedy mit Actioneinlagen, sondern es ist ja ziemlich 50-50, oder?
Voll, es ist halt sehr viel drin. Es ist Romantic Comedy, es ist halt Drama natürlich in gewisser Weise auch, weil halt dieses Beziehungsprobleme da aufgearbeitet werden, aber natürlich alles sehr oberflächlich, ne? Also da ist jetzt nicht, muss man ja sich erwarten, dass da hier Marriage Story 2 oder so mal rauskommt. Aber die Action ist auch echt ganz gut. Also ist auch viel handgemacht, so wie es aussieht. Und die beiden, ja, die sind natürlich auch Eye Candy, ne? Also das ist, muss man halt auch einfach sagen, ne? Das ist halt alles sehr stylisch und wirklich unterhaltsam. Wenn man Bock auf die beiden hat. Es gibt natürlich, ich glaube, also sowohl Brad Pitt als auch Angelina Jolie sind ja auch streitbare Charaktere. Und man muss halt auch Bock auf die beiden haben, weil das ist wirklich ein Film, wo es halt nur um die geht. Ne? Also, das ist schon, ja. Also, wenn man Team Jennifer ist, dann ist der Film vielleicht nichts für einen.
Ja, ich bin ein bisschen traurig tatsächlich, genau. Ich habe leider aus zeitlichen Gründen es nicht mehr geschafft. Das war aber eigentlich für diesen Podcast meine Nummer 5, die ich noch schauen wollte, aber ich habe es leider nicht mehr hinbekommen. Aber also ich höre da eine klare Empfehlung raus.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man den noch nicht gesehen hat, würde ich sagen, mal reingucken. Und vielleicht vergisst man den dann auch wieder so. Und wenn man ihn dann wieder sieht, denkt man, hey, warum habe ich den eigentlich vergessen? Eigentlich war der doch schön, war der doch ganz nett.
Das ist aber auch, glaube ich, nee, so ein Film, wenn ich jetzt so überlege, da denkt man, also ich denke mir dann so, ach, den könnte ich mir eigentlich auch auf Blu-ray holen. Aber man macht es nicht und vergisst das dann auch wieder irgendwie.
Genau, das ist so einer, den nimmst du maximal mal bei so einer 5 für, ich keine Ahnung, 20-Euro-Aktion mit oder so. Aber ja, das ist auch so, ich war früher immer mit einem Kollegen von mir immer in so einem An- und Verkauf-DVD-Laden und da haben wir teilweise wirklich viel Stunden verbracht und da so diese ganzen so durchgeblättert. Diese ganzen, ich kann auch genau dieses Geräusch, wenn man so DVDs gegen, so durchblättert, blablabla. Und ich weiß, dass dieser Film da dutzendfach rumlag in diesen Boxen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch so ein Film ist, den du nimmst, weil du denkst, ja, okay, den nehme ich mit, weil ich kaufe ja sowieso was anderes. Und dann entscheidest du dich aber gegen diesen anderen Kauf und dann legst du den auch zurück, weil du ihn nicht alleine kaufen willst.
Genau. Das ist ein Auffüllfilm, wie wir immer so schön sagen. Wenn man halt auf seine 5 für 20 Blu-rays kommen muss, dann könnte man den vielleicht mal mitnehmen. Naja. Ja, also guter Film. Schaut gerne mal rein. Und jetzt habe ich komplett vergessen, was du uns vorstellen möchtest. Ich weiß es überhaupt nicht mehr.
Ist schon okay. Ich habe jetzt einen kleinen Genrewechsel vor. Und zwar möchte ich über Madagaskar sprechen.
Ah, ja.
Von dem ich auch tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass der jetzt wirklich 20 Jahre alt ist.
Wahnsinn, ne?
Den ich... Und da muss ich jetzt sagen, wir sind jetzt in so einer Phase angekommen... wir kommen jetzt langsam zu so Filmen, die wir damals von unseren Nachbarn auf so richtig schlechten Nero gebrannten CDVs oder so bekommen haben. Und Madagaskar habe ich festgestellt, habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Das heißt, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war die Titeleinblendung auf Kyrillisch. Und der ist zwischendurch einfach ins Englische gesprungen, weißt du, so eine richtig schlechte, schwarzgebrannte Filmversion. Also war es für mich mehr wie so ein erstes Mal gucken. Und allen voran möchte ich sagen, also aus heutiger Sicht weiß ich nicht mehr. Also die Geschichte von Madagaskar lässt sich eigentlich ganz leicht erzählen. Und zwar haben wir hier 4 Tiere im Central Park Zoo aus New York. Das ist einmal der Löwe Alex, das Zebra Marty, die Giraffe Melman und das, das Flusspferd Gloria. Das sind unsere Hauptcharaktere, die leben alle im Central Park Zoo eben in New York. Im Laufe der Geschichte, also es wird jetzt nie explizit gesagt, aber wir verstehen, sie sind auf jeden Fall dort geboren, oder haben auf jeden Fall noch nie was anderes als Zoos gesehen. Und in irgendeiner Laune der Natur ist halt, also Marty, das Zebra, feiert seinen 10. Geburtstag und irgendwie kommt er dann halt in so eine, ja, ich sag mal, Sinneskrise und will halt unbedingt mal die Weite sehen und will mal raus, das echte Leben, in Anführungsstrichen, das Land. Und ja, seine drei Freunde sind da jetzt nicht so begeistert von. Die lieben halt das Leben im Zoo, weil Alex ist der Star, der stellt sich da morgens, da stehen alle, um ihn halt brüllen zu hören. Und Melman ist eine Hypochonder-Giraffe und die liebt natürlich die ganzen Medikamente und Behandlungen, die sie da im Zoo kriegt. Ja, und Gloria steht auf die Beauty-Behandlung, sag ich mal, auf die ganzen Massagen. Und die sind natürlich nicht so, die finden es nicht so geil, wenn das Zebra jetzt halt da irgendwie in die weite Welt will. Aber wie es halt so passiert und die Pinguine aus Madagaskar, die kennt man ja auch. Da, ich nagel mich jetzt nicht fest, aber ich krieg tatsächlich die vier Namen jetzt so nicht mehr zusammen. Ja. die erzählen halt Marty so, ja, ist, natürlich kannst du hier einfach raus, wenn du ausbrechen willst. Und daraufhin begibt er sich dann eine Nacht und will eigentlich nur in die U-Bahn, um nach, keine Ahnung, Connecticut oder irgendwie so zu reisen. Das geht natürlich vollkommen schief, ist ja klar, weil die nicht checken, dass sie eigentlich gar nicht außerhalb des Zoos sein sollen. Und daraufhin werden sie auf einen Frachter, positioniert.
Ja, geladen einfach, ne?
Frachter geladen, danke. Der eigentlich für ein Reservat in Namibia gedacht ist. Aber da sind halt nicht nur diese vier drauf, sondern auch noch zwei Schimpansen und halt eben diese vier Pinguine. Und diese Pinguine sind so eine Art, ja, keine Ahnung, Söldnerkommando, wie sie sich sehen. Und die kapern halt das Schiff und dadurch passiert es halt, dass die vier mit ihrer Truhe vom Schiff runterfallen in so einem Manöver und dann werden sie an den Strand von Madagaskar geschwemmt. Und der Film erzählt dann eigentlich, wie sie halt, wie sie sich halt so machen, wirklich jetzt in der Wildnis zu sein. Sie treffen da auf die einheimische Lebensform der Lemuren mit ihrem Anführer, in Anführungsstrichen King Julian. Ne? Die lieben es halt, Party zu machen. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Ich meine, die sind ja auch, dieses I like to move it ist ja auch irgendwie ikonisch geworden, kurze Zeit danach.
Das ist und, halt so eine klassische Fish-out-of-water-Story dann, die müssen sich ja irgendwie zurechtfinden.
Ja, genau. Und das ja. Ding ist halt einfach, dass Alex halt immer Steaks gekriegt hat im Zoo und Steaks liebt, aber bis zu dem Zeitpunkt halt gar nicht weiß, wo was oder woraus Steaks eigentlich sind. Und halt hier im Zuge dessen als einziger Fleischfresser dieser ganzen Geschichte langsam halt seinem Trieb natürlich auch erliegt, weil er halt Hunger kriegt, ne? Und dann auch das ein oder andere Mal, ja, versucht alle zu fressen. Und ich muss sagen, der Film ist ja irgendwie auch so ein Klassiker geworden. Der hat ja auch zwei Fortsetzungen bekommen. Die Pinguine aus Madagaskar haben ein eigenes Spin-off bekommen, einen eigenen Film und eine eigene Serie, die tatsächlich dann nicht kanonisch ist. Aber also der ist ja schon sehr erfolgreich gewesen. Also der war halt an Platz 3, direkt hinter Star Wars Episode 3. Und ich weiß gar nicht, wie der Film...
war ein Riesenhit damals.
Ja, ja, ich glaube, Spiele ohne Regeln oder so hieß der Film, glaube ich, mit Adam Sandler auf Deutsch. Ich weiß gar nicht. Und ja, der hat halt irgendwie, ich weiß gar nicht, 500 Millionen oder so eingespielt. Und das war, ist natürlich schon ein Riesenerfolg für einen Animationsfilm. Ist von DreamWorks, das habe ich vergessen zu sagen. Aber, und jetzt, also, ich weiß nicht. Ich hatte beim Gucken meine Probleme. Ich glaube, dass der schlecht gealtert ist. Und dass der Humor, also es gibt halt so die ein oder andere witzige Szene nach wie vor, aber das sind halt nie Riesenbrüller, sondern es sind halt diese typischen Zeichentrickschmunzler, weißt du, wie ich meine?
Ja,
so, keine Ahnung, einfach so ein, die gehen durch den Dschungel, dann verheddert der Löwe sich halt in einem Spinnennest und dann sitzt natürlich diese Spinne, die brutal süß gezeichnet ist oder animiert ist, halt auf seiner Schulter und macht so, hallo. Und daraufhin erschreckt er sich natürlich. Das sind halt so Schmunzler. aber nicht so richtige Brüller in dem Sinne. Und irgendwie muss ich sagen, diese I like to move it Geschichte der Lemuren, die finde ich auch gar nicht mehr so geil. Es ist, also weiß ich nicht.
War das damals eigentlich auch im Trailer?
Ich glaube ja, ich glaube es war damals im Trailer. Ich glaube,
das war so ein, auf jeden Fall so ein Ding, womit die die Leute auch reingeholt haben ins Kino. Und ich kann mich auch erinnern, dass das ein Riesenerfolg war, auch dass der, wie das ja bei Kinderfilmen, sage ich mal, häufiger der Fall ist, auch bei Erwachsenen gut gezündet hat, ja, die da mit ihren Kindern reingegangen sind. DreamWorks war ja eigentlich, hatten ja zuvor Shrek, glaube ich, gemacht.
Ne? Genau, DreamWorks hat und Shrek gemacht.
Das war ja so ein bisschen edgy irgendwie, das war auch so ein bisschen böserer Humor, so gerade auch der zweite Teil, aber auch der erste schon. Und das war jetzt wieder so ein bisschen seichter, so,
genau, würde ich sagen. Aber es war auch nicht, also auch, weil ich auch irgendwie Shrek im Hinterkopf habe von DreamWorks, sie haben halt nicht gesagt, okay, wir gehen jetzt 100% auf Kinder oder auf Kinderhumor oder auf, sagen wir mal jetzt Familienhumor, sondern du hast immer das Gefühl, sie wollen diesen Shrek-Humor, aber es kommt nicht durch, es funktioniert nicht. Also es gibt halt dann so ein oder zwei Sprüche von King Julian zum Beispiel, die so funktionieren oder auch von den Pinguinen, aber das sind halt so Nebencharaktere, also jetzt gerade die Pinguine in diesem Teil noch, und es kommt halt nicht so raus, und dann denke ich mir so, ja, es wäre vielleicht gut gewesen, darauf einfach ganz zu verzichten und sich einfach dem ganz normalen Familien-Animationsfilm-Humor zu widmen.
Wundert mich tatsächlich, weil ich habe den sehr gut in Erinnerung, also jetzt nicht überragend, die Shrek-Filme auf jeden Fall drüber und auch Pixar natürlich nochmal, also wenn man jetzt so im Animationsbereich bleibt, auf jeden Fall drüber, aber ich habe die Madagaskar-Filme als gar nicht so schlecht in Erinnerung. Auch den ersten, ich weiß nur, dass ich den damals gesehen habe und den so relativ underwhelming fand, und ich habe den dann aber Jahre später nochmal gesehen, als ich natürlich dann deutlich älter war, und konnte den dann erst richtig würdigen und fand den dann auch eigentlich ganz gut. Und ich fand auch, glaube ich, die Nachfolger gar nicht so schlecht. Ich weiß noch, im zweiten Teil, also die Szene des Flugzeugstarts im zweiten Teil ist, glaube ich, einer der größten Lacher meines Lebens gewesen. Also das war wirklich so geil. Und auch der hat, wie du schon sagst, der hat jetzt nicht so die Riesenbrüller, aber der hat halt viele so, ja, wenn du in einer Gruppe guckst, wo immer mal so einer schmunzelt und dann musst du so ein bisschen mitkichern. Ja. Und so, ich fand den gar nicht so schlecht. Ich fand vor allem die Charaktere echt likable, wie man so schön sagt. Also echt ganz sympathisch alle. Aber ich habe den jetzt auch halt länger nicht gesehen. Jetzt bin ich ein bisschen
Ich war tatsächlich auch, also ich war selber ein bisschen überrascht von mir, dass ich ihn gar nicht so, also dass ich ihn nicht so geil fand, wie ich jetzt auch dachte. Weil genau das, ich dachte halt auch, ich hatte ihn irgendwie viel besser in Erinnerung. Ich muss halt aber auch dazu sagen, also es ist halt so ein typisches deutsches Phänomen wieder. Marty, das Zebra, ist gesprochen, also es sind ja dann so Prominente, die das sprechen und halt nicht Synchronsprecher, außer Gloria. Das finde ich halt auch so, Leute, warum habt ihr eigentlich die einzige weibliche Figur dieses Films, was übrigens der Wahrheit entspricht, das ist die einzige weibliche Figur, warum hat die keinen prominenten Sprecher, keine prominente Sprecherin bekommen? Das ist halt einfach eine Sprecherin, die Jada Pinkett Smith halt häufiger mal synchronisiert hat. Und ansonsten haben wir halt Rick Cavanian als Marty, wir haben Jan-Josef Liefers als Alex den Löwen, dann haben wir, was ich wirklich mega geil finde, Bastian Pastewka als Melman, die Giraffe, finde ich wirklich sehr, sehr und sehr großartig. Der macht das so gut, das ist halt auch mit eigentlich meine Lieblingsfigur, die Giraffe bringt mich am meisten zum Lachen. Was ich auch wirklich cool finde, ist, dass die vier Pinguine von den Fantastischen Vier gesprochen werden. Das funktioniert auch sehr gut. Ich weiß nicht. Das ist.
Ja, es ist natürlich im Englischen Ben Stiller, Chris Rock und so und Sacha Baron Cohen, die da teilweise mitsprechen. Das ist natürlich eine andere Liga, aber ich finde die deutsche Synchro, auch wenn du jetzt die vorgelesen hast, das sind ja alles super Leute, also auch Rick Vanian und Bastian Pastewka, die haben ja auch eine Range und können so viel bedienen und sind ja gute Sprecher.
Ja, das stimmt.
Und
also es ist, ist jetzt...
Ja auch, die sind ja auch alle Schauspieler, sind ja jetzt nicht nur Comedians, das hört sich immer so abwertend an, sondern sind ja auch alle super Sprecher und haben ja auch schon viele Sachen gemacht. Also Bastian Pastewka hat ja auch schon in einigen Animationsfilmen mitgemacht, hier in, wie heißt es nochmal, Bug's Tale.
Ja, ja, das große Krabbeln.
Genau,
ja.
Und Rick Vanian ja sowieso schon immer ja. Synchronsprecher.
Achso, also nein, nein, das sollte jetzt gar nicht so klingen, also es sollte jetzt gar nicht so negativ klingen. Also es ist schon, es ist jetzt nicht so ein, ah, hier ist der Voice of Germany-Gewinner von Staffel 2, der jetzt hier irgendwie was spricht, wo du so denkst, ja, wer genau. Ist das eigentlich 5 Jahre später? Nee, nee, so war das jetzt nicht gemeint. Nein, nein, es ist schon gut. Aber es ist halt wirklich so, leider, dass ich sage, ja, okay, aber warum Gloria, also es gibt zum Beispiel diesen Schimpansen, der auch von einem in Anführungsstrichen regulären Synchronsprecher gesprochen wird, der halt aber auch nur voll die kleine Nebenrolle hat, aber warum als einzige Hauptrolle, als einzige weibliche Figur kriegt sie halt keine prominente Sprecherin? Das finde ich halt schon irgendwie ein bisschen doof, das passt dann halt nicht so ganz ins Bild, aber nein, nein, die Synchro ist schon gut, so war das jetzt gar nicht gemeint.
Aber ich habe aber auch immer das Gefühl, also wenn ich so Animationsfilme gucke, ich gucke die tatsächlich lieber auf Englisch, weil ich immer das Gefühl habe, dass das irgendwie, dass da der Wortwitz doch nochmal irgendwie besser funktioniert, weil gerade bei so Animationsfilmen ist halt viel so über den Dialog und so die eigene Färbung von den Sprechern ist da so drin.
Ja.
Weißt du,
genau.
Also wenn man jetzt zum Beispiel auch sowas wie Kung Fu Panda oder so nimmt, das ist, finde ich, meistens ein bisschen pointierter und man merkt auch, dass das darauf mehr geschnitten ist, also mehr auf so das Timing der englischen Sprache manchmal und dass das dann im Deutschen so ein bisschen verloren geht.
Also es ist tatsächlich, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das stimmt. Ich habe mich aber tatsächlich, da muss ich einfach ehrlich sein, aktiv für die deutsche Sprache entschieden wegen Bastian Pastewka.
Ja, das ist auch auf jeden Fall
ein Grund. Halt, also kann ich also vollkommen verstehen. Ist halt, der ist mega gut, deswegen ist halt auch Melman meine Lieblingsfigur hier. Und
ich bin ja auch Riesenfan von deutscher Synchro, also um das zu sagen.
Und tatsächlich finde ich es hier gar nicht mal so problematisch. Man merkt jetzt solche Probleme, die du beschrieben hast, gar nicht so krass. Das ist schon so. Und es gibt 2 kurze Passagen, wo gesungen wird. Und da finde ich es halt super, das haben die deutschen Sprecher auch gemacht. Ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Synchro durchläuft. Und dann vor allen Dingen, wenn es nicht so ein ganzes Lied ist, sondern nur so, was mal angesungen wird, wenn das dann irgendwie im Original bleibt oder so. Gerade weil es ja ein englischer Text ist, auch in der deutschen, es geht halt um das Lied New York, New York. Auch das wird dann natürlich auf Englisch gesungen. Finde ich super, dass das halt dann also nicht übernommen wurde, sondern halt nachgesprochen wird. Generell finde ich, Musik ist ein gutes Stichwort, weil auch hier hat man so ein bisschen, also Shrek, klar, sind wir alle uns, glaube ich, einig, ist ein großartiger Soundtrack, weil es, glaube ich, was Ungewöhnliches war, damals einen solchen Soundtrack irgendwie in so einen Animationsfilm zu bringen, ist hier in Ansätzen auch wieder aber nicht so stringent durchgezogen. Aber weiß nicht, also ich finde, hätte vielleicht ein bisschen mehr gekonnt, einfach nochmal auch diesen ungewöhnlichen Soundtrack ein bisschen zu verstärken. Vielleicht wäre mein Gesamteindruck dann ein bisschen besser noch.
Also keine Empfehlung, höre ich das richtig?
Traurigerweise nicht, nee. Also wie gesagt, ich bin selbst überrascht, hey Leute, vielleicht ist es eine unpopular Opinion, aber ich stehe dazu. Also ich hätte aus heutiger Sicht jetzt, wo ich ihn gesehen habe, dir gesagt, wenn du was Besseres zu tun hast, mach das lieber.
Das ist ein gutes Fazit. Ja. Na gut, dann komme ich jetzt auch zu einem Film, der vielleicht etwas streitbar ist. Ich rede über die Hochzeitscrasher.
Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Oh, sehr gut, dann erzähle ich dir jetzt was ganz Neues. Das ist ein Film, ein Frat Pack-Film, die wir schon so oft besprochen haben. Die ganze Truppe um Vince Vaughn, um Will Ferrell, um die ganze Bande. Auch Ben Stiller eigentlich immer so dabei, in dem Film aber nicht. Hier spielen mit Owen Wilson, Vince Vaughn natürlich, Christopher Walken, Rachel McAdams, Isla Fisher, Jane Seymour und Bradley Cooper. Bradley Cooper, das war die erste Rolle, in der ich ihn gesehen habe. mittlerweile auch Ist der nicht sogar Oscar-Preisträger?
Ich glaube, ja. Großartiger Schauspieler.
Ja. Der sich das auch ist immer so schön, wenn man dann so sieht, in was für Rollen die manchmal so angefangen haben, irgendwie, und dann ist und ja genau wie Matthew McConaughey, der am Anfang diese scheiß Romantic-Comedy-Schiene gefahren ist und dann irgendwann jetzt so einer der krassesten Schauspieler. Und ja, das ist schon.
Aber spannend. Ich finde halt auch gut, wenn Leute dann nicht irgendwie in der Schublade der Comedy irgendwie so versacken oder so, sondern halt auch zeigen können, was sie können.
Ja, voll. Und ja, ich kann den Film ganz schnell umreißen. Es ist ein Elevator-Pitch. Wir haben zwei Typen, Owen Wilson und Vince Vaughn. Die sind so Vermittler in Scheidungsprozessen, würde ich sagen. Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig, was die beruflich machen. Die machen sich jeden Sommer in der Hochzeitssaison auf, Hochzeiten zu crashen. Sprich, sie schleichen sich quasi ein in eine Hochzeitsfeier und setzen darauf, quasi in der Anonymität der Masse unterzugehen. Die eine Familie kennt nicht alle von der anderen Familie, die andere Familie kennt nicht alle von der einen Familie. Und man kann halt immer behaupten, ich bin der Cousin von so und so und ich bin der und der beste Freund aus Studienzeiten und wie auch immer. Und schleichen sich da ein, um Frauen abzuschleppen, um in dieser romantisch aufgeladenen Atmosphäre einer Hochzeit die Single-Frauen gefügig zu machen quasi und sie abzuschleppen. Buh, kann man jetzt sagen, buh, 2025, was ist das denn für eine Scheißprämisse, buh, was für eine sexistische Kacke. Ja, das war 2005 und das ist so ein Film, das ist so eine R-Rated-Comedy, glaube ich, in den USA, aber ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall so ein bisschen darker Humor, würde ich sagen. Und ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen. Ich habe mir den gekauft, irgendwann mal auf DVD, bei Schlecker. Eine Drogeriemarktkette, die es nicht geschafft hat. Die haben immer so einen Ständer mit DVDs gehabt und haben da so so Bundles aus zwei DVDs. Jetzt nicht in einer Hülle, aber so
verkauft. So zusammengebundelt, geschweißt.
Genau, und ich weiß, ich habe die ganze Zeit überlegt, was war der andere Film, der dabei war, weil ich habe mir das, glaube ich, wegen des anderen Films habe ich mir dieses Bundle geholt und fand aber dann Hochzeitscrasher viel geiler, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Ah, eine klassische B-Seite.
Genau, eine klassische B-Seite. So, ja, das ist natürlich eine Prämisse für einen Film. Wie lange kannst du sowas erzählen? Ne? Also es ist ja eigentlich relativ schnell zu Ende erzählt. Es kommt aber, wie es kommen muss. Einer der beiden, Owen Wilsons Charakter, verliebt sich irgendwann Hals über Kopf in eine der Frauen, die er auserkoren hat für eine schnelle, anonyme Sexnacht. Und da er nicht direkt bei ihr landen kann und sie nicht direkt rumkriegt, lassen sie sich quasi einladen von der Familie. Das ist auf der Hochzeit der Tochter eines irgendwie Gouverneurs oder großen Politikers auf jeden Fall, gespielt von Christopher Walken. So eine super reiche Familie. Und die nehmen unsere beiden Taugenichtse, mir nichts, dir nichts, mit auf ihren Landsitz, wo sie quasi so das Wochenende nach der Hochzeit noch gemeinsam im Kreis der Familie verbringen. Und da die beiden so einen guten Eindruck hinterlassen haben und so viele Lügen denen aufgetischt haben, laden die ein und sagen, kommt doch mit. Und ja, da versucht halt Owen Wilson, Rachel McAdams Charakter, die Tochter des Gouverneurs, halt so langsam rumzukriegen, merkt aber, ach Mist, eigentlich finde ich die doch voll gut, aber ach wie doof, jetzt lebe ich ja hier eine Lügengeschichte.
Ja, okay.
Mist, ne, was machen wir jetzt? Irgendwann kommt es dann natürlich raus, das große Drama, das große Missverständnis, wie in jeder guten Romantic Comedy, und am Ende muss sich halt alles irgendwie auflösen. Da gibt es dann noch den duschbäggigen Freund oder Verlobten von der von Rachel McAdams, der wird halt gespielt von Bradley Cooper, der halt so einen richtigen Smearlab-Typen hier spielt, auch super geil den spielt. Ja, und Vince Vaughns Charakter ist mit der Schwester, bandelt mit der Schwester von Rachel McAdams, gespielt von Isla Fisher, an, die sich als overly attached girlfriend rausstellt. Ja, und Da passiert halt allerlei Schabernack in dieser.
Aber es klingt schon so, als ob man halt die 2000er Komödienkiste aufgemacht hat und einfach nichts mehr drin gelassen hätte.
Ja, es ist irgendwie alles dabei. Es ist natürlich teilweise ein bisschen fragwürdiger Humor. Es ist der ein oder andere Witz über Homosexualität dabei, den man natürlich heute so nicht mehr machen würde. Und natürlich ist sowieso die ganze Prämisse und diese Typen sind natürlich vollkommen unausstehlich, was sie da planen und was sie da so machen. Aber der Film ist halt auch sehr lustig. Und ich mag den nach wie vor sehr gerne. Ich habe mich richtig gefreut, den jetzt nochmal gucken zu dürfen. Hab natürlich auch gedacht, ah, wenn du den jetzt nochmal guckst, scheiße, das ist natürlich sehr problematisch. Aber ich finde vor allen Dingen gerade so die erste Stunde legt er wirklich ein unfassbar gutes Tempo vor. Man merkt, dass Vince Vaughn und Owen Wilson natürlich auch im Privatleben befreundet sind, wie all diese Schauspieler aus dem Fred Pack, die ja immer zusammen ihre Filme machen. Die haben natürlich eine super Chemie und wenn die sich da die in den Dialogen die Bälle zuspielen, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Und alle Schauspieler machen wirklich einen super Job. Also auch die Rachel McAdams und Isla Fisher. Isla Fisher würde ich sogar hervorheben, das war ihre erste Comedy-Rolle. Nachdem sie eigentlich schon überlegt hatte, das Schauspielen dran zu geben, hat ihr damaliger Ehemann Sacha Baron Cohen ihr doch nahegelegt, es mal im Comedy-Fach zu versuchen und das macht sie wirklich sehr gut. Christopher Walken ist natürlich super aufgehoben in so einer Comedy, bringt halt so dieses lustige durch Ernstsein mit rein, ja, was auch so ein Tommy Lee Jones in Men in Black oder ein Robert De Niro in Meet the Parents und sowas reinbringt. Bradley Cooper spielt natürlich den Duschback super gut. Und ja, das geht alles ziemlich lange gut. Der Film ist 2 Stunden lang.
Oh, das ist aber lang.
Und leider ist so die letzte halbe Stunde, oder nicht ganz die letzte halbe Stunde, so eine halbe Stunde vor dem großen Showdown, da ist so ein krasser Leerlauf drin. So. Am Anfang ist alles cool und Party und lustig und Spaß, Spaß, Spaß. Dann kommt so diese Romantik-Sache rein, die auch irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann nimmt es nochmal so einen Twist nach dem wahrhaftigen Twist, wo halt dann die Wahrheit ans Licht kommt. Und dann fällt der in so ein Loch, der Film, auch von der Stimmung her. Da ist dann auch nichts mehr lustig. Da ist aber auch nichts mehr irgendwie so richtig interessant. Da, und dann plätschert er leider so ein bisschen aus. Also den hätte man locker auf 90 Minuten kürzen müssen, finde ich. Dann wäre es wirklich super gewesen. So verliert der halt zum Ende ein bisschen. Das trübt natürlich immer den Eindruck, weil du gehst immer mit dem letzten Eindruck aus so einem Film raus.
Ja.
Und das wird ihm so ein bisschen zum Verhängnis, wie ich finde. Weil bis dahin ist der echt lustig. Und gerade so die erste halbe Stunde, sag ich mal, wo wir deren Modus operandi so ein bisschen kennenlernen, wie sie auf die Hochzeiten gehen. Das wird uns dann in so einer Montage präsentiert, wo sie dann den Frauen erzählen, ja, ich bin irgendwie Kriegsveteran oder ich bin irgendwie, keine Ahnung, das und das. Und die alle immer, oh, oh mein Gott, wie toll, wie Frauen halt so sind. Ne? Die sind ja so leicht zu beeindrucken. Ja. Das ist tatsächlich der Fun-and-Games-Teil des Films. Und das Ganze geschnitten in so einer Montage zu Shout, so ein richtig knalliger Party-Song. Eine richtig coole Szene. Und da hast du richtig Bock auf Party machen. So. Und dann denkst du, boah, geil, ich will auf die nächste Hochzeit und das wird voll geil. Echte Hochzeiten sind jetzt selten so, wie sie da dargestellt werden, weil es sind natürlich alles so riesen Prunk-Hochzeiten mit irgendwie 300 Gästen und so, ne? Aber und Live-Musik und hast du nicht gesehen. Aber ja, da bekommt man schon Bock auf Party. Und dann auch so die ersten Momente in der Villa da, in dieser Sommerresidenz, funktioniert auch alles gut. Ja, nur leider das Ende plätschert so ein bisschen aus.
Das finde ich echt irgendwie, weil das klingt ja nach so einer typischen, wenn du mir den Pitch gibst, dann klingt das nach so einer typischen Komödie, die halt mega gut in so, das ist so ein klassischer 85, 88, 92 Minuten Ding.
Genau, das wäre dann auch perfekt gewesen.
Dann ist halt immer irgendwie, weiß ich nicht, warum? Also.
Ja, keine Ahnung. Also, es kommt noch zu einem Cameo-Auftritt halt so in dieser Phase des Leerlaufs. Ich weiß nicht, ob sie das unbedingt noch reinbringen wollten. Da wird noch so ein bisschen Backstory quasi erklärt. Und das ist natürlich auch der Teil des Films, wo unsere Charaktere dann reifen und natürlich zu der Erkenntnis gelangen, dass das, was sie da machen, natürlich scheiße ist und dass das ein dunkler Pfad ist, den sie da beschreiten und dass das am Ende nur Verlierer zurücklässt, auch sie selbst. Dass natürlich diese Jagd nach körperlicher Befriedigung natürlich niemals zu Ende ist und einen niemals endgültig befriedigen kann. Das sind natürlich so die Themen, die auch dann wichtig sind, in dem Film zu behandeln, um das Ganze auch einzuordnen. Aber es wird dann auch sehr düster und es nimmt echt so
Das ist also nicht raus. Gut umgesetzt eigentlich.
Nee, es nimmt echt so total die Luft raus und macht das Ganze dann so, oh, so schwer, dass dann auch das Ende, was eigentlich gut ist, ja, so ein bisschen, ich würde nicht sagen unverdient ist, aber so, ja, nicht so richtig gut mehr dann die Klappe zumacht am Ende.
Ah.
Das ist schade. Aber der Film war ein Erfolg auf jeden Fall. Ich glaube, allein in den USA über 200 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von, glaube ich, 40, 50 Millionen. Also das ist für so eine Comedy ja immer ganz gut. Und es war auch so eine Zeit, wo dann halt so R-Rated-Comedies relativ groß wurden, was dann so den großen Peak, würde ich sagen, mit Hangover hatte, ein paar Jahre später.
Krass, das Hangover war auch schon so alt, ey.
Ich weiß nicht, 2007 oder so, 2009, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ja, das war halt einfach so eine Zeit, wo solche Comedies ganz gut funktioniert haben. Und Hochzeitscrasher ist, wie gesagt, auch immer noch eine meiner Go-To-Comedies aus dieser Zeit. So, ich bin ja generell ein Freund der Fred Pack-Filme, wobei ich da Sachen wie Old School und sowas noch drüber hängen würde und Dodgeball. Aber
Dodgeball, ja.
Ja, Hochzeitscrasher auf jeden Fall. Wie ich finde, ein sehenswerter Film. Also Empfehlung.
Sehr gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wie ich da jetzt weitermache. Das ist jetzt wieder ein großer Bruch eigentlich. Ich habe als nächsten Film einen deutschen Film mitgebracht. Ich versuche ja hier auch immer in den Filmen auch den deutschen Film, obwohl ich sehr skeptisch immer deutschen Filmen gegenüberstehe. Da braucht es immer sehr viel, um mich zu begeistern. Habe ich auch diesmal wieder einem deutschen Film eine Chance gegeben, weil mich die Geschichte, die liest sich sehr gut. Nämlich habe ich geschaut Antikörper, ein deutscher Film mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle und von Christian Alward, glaube ich, heißt der Dude, umgesetzt. Der hat dann auch noch mal später Pandorum gemacht. Ich glaube, der ist internationaler bekannter geworden. Und die Serie Slöborn oder so, ich glaube, das ist ein Sky Original oder so, jetzt halt erst vor ein paar Jahren.
Habe ich auf jeden Fall schon mal von gehört, ja.
Hat er aber nicht als Regisseur, sondern da als Creator und Drehbuchautor. Genau, Antikörper erzählt die Geschichte von Michael Martens, also eben Wotan Wilke Möhring, der in einer thüringischen Kleinstadt lebt, als ja, es ist halt so ein typisches, wie was im Amerikanischen halt so der Dorfscheriff wäre. Es gibt so einen richtig plumpen Establisher-Shot, wo halt so ein Dorfschild ist, so, ja, bla bla bla, 300 Einwohner, wo du so denkst, ah, okay, wir sind also wirklich in einer ganz, ganz kleinen Ortschaft. genau, und der hat zu kämpfen, mit einem Mordfall eines jungen Mädchens, was 3 Jahre vorher passiert ist, was seitdem das Dorf irgendwie spaltet und seitdem ist halt Unruhe im Dorf und seitdem, das war halt die Freundin seines Sohnes, seitdem ist der Sohn halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, man könnte sagen, auf der schiefen Bahn und damit hat er zu kämpfen und alles ist halt irgendwie, ja, das Dorf findet aber auch nicht gut, dass er da so intensiv irgendwie ermittelt und wir gehen halt rein, ganz am Anfang des Films wird uns die Situation halt dargelegt, dass er jetzt das ganze Dorf zur DNA-Probe, also alle Männer im Dorf zur DNA-Probe bitten will und ja, er macht sich da halt auch nicht sonderlich beliebt. Der Film wird so ein bisschen, würde ich sagen, fast auf zwei Zeitebenen erzählt, halt einmal auf der im Jahr 2005, in dem wir uns halt dann befinden, und auf der im Jahr 2002, an dem halt dieses Geschehenes passiert ist. Und parallel dazu gibt es halt dann noch diese Lokalität in Berlin, denn der Film fängt an, und das war ich so, hä, den kennst du doch. Die erste Person, die wir in diesem Film sehen, ist einfach Norman Reedus. Norman Reedus, Hollywood-Schauspieler, ich glaube, größte Rolle Daryl Dixon in The Walking Dead, über viele Staffeln gespielt. Und ich war so, hä? Und dann wird es halt sogar auch in den Credits eingeblendet, obwohl es eigentlich ja so mehr oder weniger nur ein Cameo ist. Aber Ja, genau. Und der wird halt gerufen, ein ganz normaler Streifeneinsatz. Schreie in einer Wohnung und im Zuge dessen eskaliert das ein bisschen und es wird halt ein Serienkiller gefasst und ja, dieser Serienkiller, ich hab nicht ganz verstanden, ob er halt extra nach diesem Polizisten von Wotan Wilke-Möhring bestellt hat oder ob das halt jetzt nur Zufall ist, weil der leitende Ermittler natürlich ein Freund von Wotan Wilke-Möhrings Figur ist und so passiert relativ viel parallel, was dich jetzt vielleicht auch ein bisschen verwirrt haben könnte, hat es mich am Anfang auch. Das ist nämlich hier ein typischer Fall von die erste halbe Stunde, es ist fast umgekehrt ein bisschen als bei dir gerade, die ist nicht so ideal erzählt. Es funktioniert, aber es ist nicht so ideal. Aber hinterher wird es mega spannend, es wird halt alles verbunden, wie passt diese Berlin-Geschichte mit diesem Serienkiller, mit diesem kleinen Dorf zusammen, wo sind da die Gemeinsamkeiten, was hat auch sein Sohn vielleicht mit dieser Geschichte zu tun oder nicht zu tun, was war da wirklich, es war ja immerhin seine Freundin, die da umgebracht wird. Die Atmosphäre des Films finde ich wirklich großartig. Also das ist für einen deutschen Thriller, finde ich, echt mega gut gelungen. Es wirkt die ganze Zeit so, als ob das ein amerikanisches Drehbuch wäre und das hat halt irgendjemand hier gefunden und wollte es halt hier umsetzen. Weil es hat halt, also ich könnte es mir auch mega gut einfach als Hollywood-Film vorstellen. Und die Atmosphäre ist super gut. Der Antagonist, und da muss ich jetzt einmal ganz kurz nachgucken, weil ich in deutschen Filmen einfach nicht gut aufgestellt bin. Der ist André Hennecke. Kannte ich jetzt vorher nicht. Ist, glaube ich, so ein typischer, ich spiele immer nur in deutschen Filmen mit Schauspieler. Deswegen hat er mir nichts gesagt. Ja. Aber der macht seine Rolle großartig. Er macht sie wirklich großartig. Er ist super glaubwürdig. Ich finde, er ist der beste aller dieser Schauspieler. Wir haben nämlich dann noch, um zu unterstützen, Heinz Hönig. Und dann muss ich sagen, ab dann könnte ich die Namen halt vorlesen, so Jürgen Schornagel oder Ulrike Krumbiegel. Aber mir persönlich sagt das halt leider einfach nichts.
So bestimmt Hörer von uns.
Ja.
Jetzt total.
Genau, deswegen bin ich da leider nicht so gut aufgestellt, was die alle so gemacht haben. Aber ich glaube halt genau, die sind halt so zu erwähnen. Und ich finde wirklich, es gibt einen Twist am so im dritten Akt, der halt auch, der zwar kurz vorher zu erahnen ist, aber es ist sehr, sehr gut aufgelöst inszenatorisch. Das heißt, du hast auch nicht dieses, ah, okay, ja, das war jetzt vorherzusehen, sondern es ist eher so ein Twist, der jetzt so von 0 auf 100 kommt, sondern der so ganz leicht vorerzählt wird und dann ist er so und dann geht die Geschichte halt noch ein Stück weiter und das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss halt leider sagen, mir hat, ja, Wotan Wilke-Möhring, ich fand ihn nicht so überzeugend. Mhm. Er spielt die ganze Zeit so lurchig, leider.
Okay.
Was zu so einem gewissen Grad auch zur Persona passt. Aber, ja, es ist nicht so, ich weiß nicht, ich nehme ihm das halt nicht ganz so ab, denn er hat halt nach dieser Begegnung mit diesem Serienkiller, die er hat, passiert halt so ein Wandel, aber es ist so, als ob er die dunkle Seite in sich entdecken würde, da er halt zuvor ein sehr konservativer, christlicher, katholischer Dude war, was übrigens auch in dem englischen Untertitel ist, nämlich Evil is a Virus. Also es wird halt sehr langsam erzählt und es wird halt immer, ich sag mal, immer schlimmer, immer gefährlicher. Mhm. Aber das kommt bei ihm leider nicht so ganz rüber. Also ich nehme es ihm leider nicht so ab. Und sein Sohn, er hat nicht viele Filme gemacht, der Schauspieler hat, glaube ich, sonst nur bei Das fliegende Klassenzimmer noch gespielt, ein Jahr zuvor oder ein Jahr danach. Der macht es auch für sein Alter, der ist 12 oder 13, der macht es auch sehr gut. Der kriegt halt gerade im dritten Akt nochmal ein bisschen mehr Screentime. Hat mir sehr gut gefallen. Also so alles in allem ist es auf der einen Seite ein, ich finde, ein typischer deutscher Film, weil es halt hier oder da so ein bisschen diese Drehbuchsachen gibt, die halt wirklich sehr konstruiert sind. Aber bei all dem finde ich die Atmosphäre finde ich sehr international, wenn man das so beschreiben kann. Und hat mich sehr überrascht, der Film. Und das ist halt das, was ich meinte. Ich habe mir jetzt, als er vorbei war, gewünscht, es wäre der Hauptfilm gewesen, weil mich tatsächlich sehr auch deine Meinung dazu interessiert hätte.
Ah, okay, verstehe. Ja. Ja, es hört sich auf jeden Fall. Ich hatte den auch gesehen auf der Liste und das sagte mir auch was. Ich glaube, der war auch gar nicht so. Also, der war schon in einiger Munde. Also, da hat man schon häufiger mal was von gehört. Das ist auf jeden Fall so ein Name, wenn man so an deutsche Filme denkt, der so aufploppt, wo man so kurz hellhörig wird. Ja. Ich habe den aber natürlich nie gesehen, weil ich bin ja auch nicht so der Riesenfan von deutschen Filmen. Und hatte da auch überlegt, ob man den, also ne, hätte den wohl auch geguckt, wenn du ihn nicht geguckt hättest. Vielleicht, wer weiß.
Ja.
Tja, aber wenn du jetzt schon sagst, du bist gar nicht so begeistert, bin ich vielleicht auch nicht so traurig, dass ich ihn nicht gesehen habe. Wobei das, was wir dann geguckt haben, jetzt auch nicht das Gelbste vom Ei war.
Nee, also ich bin manchmal, das ist vielleicht für einen Podcast auch sehr schlecht, manchmal drücke ich mich sehr kompliziert aus, das tut mir auch leid. Ich bin nur nicht begeistert von dieser halben Stunde am Anfang und von Wotan Wilke Möhrings Leistung, weil ich halt einfach denke, Junge, 10% noch, du brauchst noch 10%, gib mir diese 10% mehr, dann wär's super. Aber die bringt er halt leider nicht. Aber alles in allem finde ich die Geschichte, ich mag die Geschichte sehr und die Atmosphäre. Und die leiten mich dazu, dass ich sage, das ist eine Empfehlung. Also, ne? Okay. Und vor allen Dingen mag ich daran, du hast ja ganz oft Regisseure und Kameraleute, die zusammen sich halt so richtig schöne, überzeugende Bilder ausdenken, wo du sagst, ey, jedes Bild ist wie gemalt. Und hier haben die halt so zusammengearbeitet, die Bilder sind richtig dreckig, aber nicht so, dass du sagst, boah, was hat der für einen schäbigen Look, was ist das für ein schlechter Film oder so, sondern sie haben sich bewusst künstlerisch dafür entschieden, auch mal eher andere Winkel zu nehmen oder eher mal, ja, also wo halt andere also, sagen...
Das kann natürlich auch ablenken, ne? Aber...
Nee, ich finde eher, dass es der Atmosphäre zutut. Ja, und halt, also wirklich der Gegenspieler, dieser André Hennecke, es tut mir so leid an alle da draußen, ich kannte ihn halt vorher nicht, aber den finde ich wirklich mega gut. Den finde ich... Der spielt so ekelhaft, also wirklich, das ist so eklig. Also, ich gebe dir mal so einen kleinen Hinweis, zum Beispiel. Direkt in den ersten Sekunden sieht man halt, dass er Bilder aus Blut malt. Finde ich schon mal, hat mich direkt gekriegt. Und als er halt gefasst wurde, ist halt die Geschichte, die er erzählt, von seinem ersten Opfer. Du checkst halt erst nicht, es gibt so einen Schnitt, der ist auf seiner Liege festgebunden, aber mit so einer Art, so wie Anschnallgurte, weißt du, diese schwarzen. Ja. Und du checkst dieses Schnittbild nicht, warum sich, also was wollen sie mir damit sagen, der Gurt bewegt sich so ein bisschen. Und ich denk so, hä? Okay, weil ja klar, wenn du in diesem Bett liegst und dich bewegst, dann bewegt sich das halt ein bisschen. Und er erzählt die Geschichte, was er halt genau mit seinem Opfer gemacht hat. Und nur weil Heinz Hönigs Figur dann so sagt, hä, was bist du denn für ein Perverser, wickst du gerade? Dann kommt das erst wieder der Gegenschnitt und du siehst halt wirklich dieses Band sich so richtig hoch und runter bewegen. Weißt du, es ist halt schon doch die Bildsprache, die fand ich so ein bisschen anders, so ein bisschen schäbiger und das hat mir gut gefallen. Also wirklich, ich bin nur von dieser ersten halben Stunde nicht so richtig überzeugt. Das ist halt einfach, weil es vielleicht, es ist ja gut, wenn es langsam erzählt wird und danach wirklich an Fahrt aufnimmt, aber es ist vielleicht ein Ticken zu langsam erzählt.
Okay, ja gut. Wo kann man den sehen?
Ohne ich habe ihn.
Irgendwelche Streaming-Dienste zu machen?
Ja, ich habe ihn jetzt auf Prime gesehen. Er ist im Moment im Amazon Prime Video gratis drin.
Ach so.
Ja. Aber es ist wirklich so, dass ich jetzt
die
auch
Schwelle überlegt, ja niedrig.
Ja, genau. Es ist so wirklich so, dass ich auch jetzt überlegt habe, ihn mir zu holen, weil es ist tatsächlich erst vor einem oder zwei Jahren eine remasterte Blu-ray rausgekommen. Die kriegst du für 8,99. Das finde ich auch okay. Um hier auch mal wieder den Film ein bisschen zu unterstützen.
Ja, das war dann eine gute Empfehlung doch.
Ja,
man muss nur die erste halbe Stunde durchstehen, aber dass man am Ende belohnt wird, ist das ja gut.
Ich finde schon. Es ist, ich mag ja, wenn deutsche Filme nicht, wenn sie überraschen können. Und der hat mich überrascht.
Nicht überrascht hat mich der Film, über den wir jetzt sprechen. Für den musste ich leider 3,99 zahlen, um ihn mir ausleihen zu können. Ja, den hätte ich lieber umsonst gesehen.
Ja.
Wir haben, eigentlich war es eher ein Gag, dass wir den als Hauptfilm genommen haben.
Ich meine, es ist uns ja klar, was jetzt passiert, oder? Also ja, mir war es klar.
Ja, mir war es auch klar. Deshalb sage ich, überrascht war ich nicht. Wir reden jetzt über Siegfried.
Und alle so, Siegfried?
Ja, eine freie Interpretation der Nibelungensage. Eine der größten Volkssagen Europas und gerade natürlich die größte Sage Deutschlands, durchaus in einem Satz zu nennen, mit wahrscheinlich der Artus-Sage in Großbritannien und keine Ahnung, der Odyssee in Griechenland ist das, unser Ding ist die Nibelungensage, die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, der den Drachen tötet, in dessen Blut badet, daraufhin fast unbesiegbare Haut, undurchdringbare Haut hat. Und da geht es um Ränkespiele, um Liebereien, um Eifersucht, um alles, was eine gute Fantasy-Mittelalter-Geschichte braucht. Nicht so in dieser Interpretation, denn es ist eine Slapstick-Persiflage-Komödie mit Tom Gerhardt in der Hauptrolle.
Ja. So, und da halten wir mal ganz kurz inne, weil alleine das sagt uns ja schon, wir wissen jetzt, worum die Geschichte oder was so ein bisschen die Inhalte der Geschichte sind. Und wir wissen jetzt, wer die Hauptrolle in diesem Film spielt. Und das sollte eigentlich jedem sagen, es gibt so krasse und halt schon in der frühen Filmgeschichte auch schon so gute, epische Umsetzungen, dass die Fallhöhe sehr hoch ist. Die Fallhöhe ist sehr, sehr hoch. Und wir nutzen sie auch vollkommen aus.
Ja, natürlich hat dieser Film hier nicht den Anspruch, eine besonders epische Geschichte zu erzählen, sondern es ist ein Quatschfilm natürlich, denn er wird auch inszeniert von Sven Unterwald. Sven Unterwald hat so Sachen gemacht wie Sieben Zwerge zuletzt und eigentlich, glaube ich, alle Sieben Zwerge-Filme.
Ja.
Oder wie Otto's Eleven oder Catweasel zuletzt. Ja, also ein Schauspieler, der...
Ein Regisseur,
der gerne mal lustige Filme macht, der auch natürlich viel fürs Fernsehen gemacht hat, für RTL Samstagnacht, für Switch, Atze, Anke, die Sketch-Comedy-Show. Ja, diese ganzen Sachen. Also jemand, der viele Leute aus der deutschen Comedy kennt und die dann gerne in seinen Filmen
vereint,
versammelt. So sind hier neben Tom Gerhardt auch Comedy-Grüßen wie Markus Maria Profittlich dabei, Janine Kunze, Mirja Böß, Otto Walkes, Atze Schröder sind dabei. Aber auch durchaus Schauspieler, die eher dem ernsteren Fach zuzuordnen sind, wie Dorcas Kiefer, Volker Bünd, Jan Sosniok, über den ich mich sehr gefreut habe, ihn zu sehen, und Daniela Wutte, Axel Neumann, das sind solche Leute sind auch durchaus dabei. Aber davon sollten wir uns nicht täuschen lassen, denn es geht natürlich hier nur darum, in möglichst hoher Anzahl und Frequenz uns einen Gag nach dem anderen ums Ohr zu hauen, frei nach dem Motto, einer wird schon zünden.
Achso, ich wollte sagen, viel hilft viel. So.
Viel hilft viel, einer wird schon irgendwie zünden. Lass uns zuerst über Tom Gerhardt reden. Tom Gerhardt ist, glaube ich, erst so Theater und auf Bühnen unterwegs gewesen im Comedy-Fach und hat dann, glaube ich, Ende oder Mitte Ende der 90er mit Vollnormal und Ballermann 6 die Grenzen des guten Geschmacks gedehnt, sage ich mal, und hat richtige Kinoerfolge vorzuweisen damit. Ballermann 6 übrigens auch ein Film, der von der Deutschen Filmförderung gefördert wurde, von Bernd Eichinger produziert. Der wusste einfach, was sich gut verkauft, und ein Riesenerfolg. Und Tom Gerhardt hat vor allen Dingen im Fernsehen auch einen großen Erfolg gefeiert mit Hausmeister Krause.
Wo er ja, Sendung. Ja. Achso, pardon. Wo er ja dann die Figur des Tommy aus Ballermann 6 ja wieder mitgeführt hat, aber halt diesmal nicht mehr gespielt hat, sondern von Axel genau. Stein hat spielen lassen.
Das ist quasi eine Erweiterung des Cinematic Universe des Tommy Krause in Serienform diesmal. Eine Serie, die tatsächlich 10 Jahre oder über 10 Jahre lief. Nee, 10 Jahre, glaube ich, 8 Staffeln. 1999 bis 2007 und dann 2010 nochmal eine letzte Staffel. Also ein sehr großer Erfolg.
Und einer von uns beiden hat Staffel 1 auf DVD zu Hause stehen.
Ja, ich habe auch gesehen, man kann die, bei YouTube gibt es die irgendwie sehr gut, ich weiß nicht, ob das legal ist irgendwie, aber auf jeden Fall kann man da einige Folgen nachschauen. Das ist halt eine Sitcom, die so ein bisschen ja, das Spießbürgertum Deutschlands auf die Schippe nimmt mit der Figur des Hausmeister Krauses, der im Dackelverein ist und ja sehr pedantisch und so weiter ist und dann
immer halt, Stress ja, hat mit seinem Vorgesetzten.
Mit seinem Vorgesetzten und mit den Bewohnern des Hauses, auf dem er sich verpflichtet hat. Und ja, das Ganze ist im Rheinland angesiedelt. Ich glaube, Tom Gerhardt kommt auch so aus Köln, glaube ich. Ja. Und hat halt diesen ganz, natürlich auch diesen Dialekt, diesen Slang, diesen rheinischen, die ganze Zeit, woraus es auch seine Comedy zieht. Ähnlich wie er zum Beispiel Bulli Herbig seinem Film dann gerne dieses Urbayerische reinbringt, was ja auch ja, für eine gewisse Comedy sorgt, haben wir hier halt dieses Rheinische.
Ja, und es macht halt alles sofort lustiger, ne?
Vermeintlich, ja.
Ja, genau. Also ja, genau.
Und das Komische ist jetzt, dass Tom Gerhardt die gleiche Figur quasi nochmal spielt, also auf die gleiche Art und Weise auch seinen Siegfried, seinen titelgebenden Helden, spielt. Also einen nicht sehr schlauen, im rheinischen Dialekt sprechenden
Jugendlichen eigentlich.
Er soll da einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen spielen.
Ja.
Was natürlich auch schon lustig ist, weil Tom Gerhardt ja schon etwas älter ist.
Zu diesem ja, Zeitpunkt. Ich würde es halt eher als cringe bezeichnen. Also ja. Heutzutage.
Ich mag Tom Gerhardt als Person richtig gern. Ich habe mir jetzt auch einige Interviews mit ihm angeguckt und ich halte den, glaube ich, das ist wirklich ein cooler, intelligenter Typ. Und Hausmeister Krause ist auch der Erfolg, würde ich sagen, durchaus verdient. Das ist schon auch so ein bisschen Kult, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen dated ist mittlerweile. Aber ich finde, da kann man durchaus seinen Hut vorziehen vor dem, was er da erreicht hat. Aber ja, dieser Film, Siegfried, hat mich gebrochen.
Echt?
Aber nein, also, nicht wirklich gebrochen, aber es ist schon.
Hattest du ihn vorher schon mal gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht vorher gesehen.
Ach krass, okay. Es ist
du
nämlich
kanntest
so
ihn schon?
Ja, es ist so eine typische Videothekenausleihe meines Onkels gewesen.
Okay.
Deswegen, ich kannte den schon. Ja, also Ich fange mal damit an. Es wird ja relativ schnell die Fahrtrichtung dieses Films vorgegeben, indem wir direkt einen klassischen Kotz-Gag am Anfang haben.
Ja, das ist schon. Ach also, Gott, ey, das
ist
so.
Ist ja schon mal so. Und ich muss sagen, diese Figur des Siegfried, je länger der Film dauert, umso weniger genervt hat er mich und umso mehr musste ich wirklich schmunzeln über diese Naivität, weil er es halt wirklich komplett durchgezogen hat. Und das fand ich am Ende fast schon wieder ein bisschen funny.
Ja, ich muss jetzt auch sagen, also es ist nicht so, dass kein Gag bei mir gezündet hat. Es ist halt dieses, wenn du so beschossen wirst mit Gags, dann
du hast
ist
keine
halt
Wahl.
Die Chance, dass da einer dabei ist für dich, relativ hoch. Und es waren auch wirklich für mich dabei. Aber wie du schon sagst, der Film geht los, dass Siegfried in einem Körbchen den Rhein, also als Säugling in einem Körbchen am Rheinufer gefunden wird und sein neuer Ziehvater hebt ihn aus dem Körbchen, hebt ihn hoch und wird dann erstmal angekotzt von ihm. Ich glaube irgendwie 3-mal oder so.
Genau.
Und dann weißt du schon, okay, here we go.
Ja.
Jetzt.
Ihr lasst nichts anbrennen und deswegen lassen sie auch nichts anbrennen und er wird direkt danach ins Gesicht angepinkelt. Direkt genau. Danach.
Ja, gefolgt also von der Szene, wo Baby Siegfried von einer Frau die Brust bekommt und beide Brüste so leer saugt wie eine Capri-Sonne. Das ist dann der nächste Gag, der kommt. Halt also so, und du denkst dir zu dem Zeitpunkt, töte mich bitte.
Es ist halt zu dem Zeitpunkt, Leute, wir haben nicht mal 3 Minuten auf der Uhr. So
und ungefähr. Ihr habt jetzt schon, das Niveau ist jetzt schon so niedrig, wo ich dachte, das, also, ich habe wirklich herbeigesehen, dem ersten Gag, der bei mir zündet. Und ich weiß nicht mehr genau, was der erste Gag war. Es sind halt dann auch teilweise Sachen, die halt so richtig doof sind, ne? Aber Comedy ist ja auch sehr subjektiv und manchmal ist man, lacht man dann vielleicht einfach, weil man aus Erschöpfung nicht
weil
mehr
man
anders
aufgibt.
Kann.
Weil man aufgibt und sagt, ja also,
was, ja, okay. Was soll ich jetzt? Der größte Lacher des Films war, wo ich wirklich laut aufgelacht habe. Man muss dazu sagen, es gibt in diesem, also Siegfrieds Figur kann mit Tieren sprechen und es gibt einen Sidekick, ein kleines Ferkelchen. Und es gibt irgendwann die Situation, wo Siegfried vor der Königspaar oder vor der Königin steht und sie hat aber keinen Bock auf ihn und sagt, weg mit dem Schwein. Und lustigerweise steht aber das kleine Ferkelchen daneben. Das heißt, dann der böse Ritter nimmt das Ferkel und schmeißt es über die Burgmauern.
Das war dein Highlight-Gag.
Ich fand's mega lustig.
Okay.
Also das war eine Szene, wo ich auf jeden Fall lachen musste. Ja, und dann waren es halt auch so Sachen, wo man dann ja irgendwann halt aus Schwäche nachgegeben hat und dann einfach.
Also ja. Ich finde halt zum einen mal diesen ganz kurzen Dialog am Anfang des Films, die einzige Szene, in der ja auch Mia Böss und Janine Kunze dann auch wirklich vorkommen. Als
und
der,
ist das Alexandra Neldel, die andere?
Nee, das ist, ich kannte die nicht. Ich weiß es nicht, wer das ist. Im Zweifelsfall eine Bekannte eines Bekannten oder so. Wo sie halt dann wirklich da diskutieren, wie sie den Jungen nennen sollen, als der sein Findlingspapa ihn da halt mitbringt. Und also, ich muss ehrlich sagen, ich fand halt zum Beispiel da schon scheiße, pardon, aber ich fand, die sahen fast mehr aus wie Höhlenmenschen als wie Mittelaltermenschen.
Okay.
Also das war schon irgendwie so, es ist halt, man muss halt dazu sagen, es ist halt so eine typische Konstantin-Komödienproduktion, die halt irgendwo auf, keine Ahnung, Malta, Tschechien, Slowakei, so ein Ding, wo es halt günstiger war, da ist. Und ja, das weiß ich nicht. Also das fand ich schon mal irgendwie nicht so gut.
Das Problem ist halt bei dem Film, dass die Comedy, es gibt Comedy, die quasi unerwartet kommt, die einen aber trotzdem nicht überrascht, wie dieses Ankotzen, Anpinkeln und so. Und dann gibt es halt so Gags, die sich so lange aufbauen, wo du denkst, irgendwann erklärt ihm das Schweinchen, wie man einen Kuss gibt richtig und veräppelt ihn so ein bisschen damit und streckt ihm so den Hintern entgegen und sagt, ja, du gibst erst auf die rechte Backe einen Kuss, dann auf die linke Backe einen Kuss und dann genau in die Mitte. Und diese Szene dauert halt super lange und natürlich furzt das Schwein ihm am Ende ins Gesicht und es dauert irgendwie 2 Minuten und du denkst so, also es kann jetzt keine Pointe mehr kommen, die mich irgendwie überrascht und diesen Gag ziehen sie dann auch noch 2-mal im Film durch und schon beim 2. Mal denkst du dir, nein, bitte nicht schon wieder. So, es war beim 1. Mal schon nicht ansatzweise lustig.
Nee, ja.
Warum passiert es jetzt nochmal? Und dann passiert es nochmal. Und es ist so, es sind so viele Gags, die einfach sich so von Weitem an, großwinkend angelaufen kommen. Und denkst du, ja, so funktioniert halt Comedy-Timing nicht. Ne? Comedy-Timing ist halt, wenn du Erwartungen durchkreuzt irgendwie, ne, irgendwie überraschend bist. Du kannst natürlich auch Sachen so lange steigern, bis sie irgendwann lustig werden. Das funktioniert mit Gewalt ganz gut in Comedy-Filmen, wenn sie halt irgendwann so übertrieben wird, dass sie halt unrealistisch komisch wird. Das ist halt lustig. Und wenn du halt so einen Gag machst mit diesem, den du 3-mal wiederholst, du musst halt bei einem Gag, würde ich sagen, muss halt dann beim 3. Mal was anderes passieren. So, du erwartest dann immer das Gleiche und dann kommt halt was anderes. Aber das ist das halt dann, ja, und davon gibt es halt so viele Gags. Und dazu halt, wie die Leute da reden.
Genau.
Das soll halt auch total lustig sein.
Das wollte ich auch gerade sagen. Da wird auch super viel drauf aufgebaut. Ich meine halt
Da verlässt man sich richtig drauf. Man denkt, das reicht ja schon.
Diese Mini-Nebencharaktere von Otto Waalkes, da wird ja auch, das ist ja auch, da soll auch mit die Sprache dann irgendwie der Gag sein. Atze Schröders Auftritt, vollkommen, wo ich so denke.
Boah, da war ich so sauer.
Ja, ist halt wirklich so.
Das ist so ganz am Ende des Films. Er hat nur eine Sprechrolle.
Und
er hat, glaube ich, drei Sätze.
Auch nicht. Es passt auch einfach nicht.
Nein,
es ist nicht witzig, es passt nicht. Es ist einfach nur so. Also, es war für mich auch so ein bisschen so, hä? Weil ich so denke, hä, was? Also, was soll das? Also,
ja, es ist für den einen kurzen Gag in Anführungszeichen. Ach, es ist Atze Schröder. Weil Atze Schröders erste Worte sind halt, also er spricht eine Figur, von der wir nicht erwarten, dass er von Atze Schröder gesprochen wird, dass sie überhaupt sprechen kann, damit rechnen wir schon nicht. Und dann sind die ersten Worte, ja, nee, ist klar. Sodass alle, ah, es ist Atze Schröder.
Ist halt,
dann sagt er noch
sagen,
einen Satz
ja
und geht dann verschwindet.
Ne?
Genau,
das ist ja sein,
verschwindet
sein
dann
Charakter
um die Ecke
Satz.
Und sagt, ich zeig dir jetzt mal, wo der Frosch die Locken hat. Das ist dann der Auftritt von Atze Schröder. Das ist halt genau wie in fucking Sieben Zwerge, wenn der verkackte Spiegel von Rüdiger Hoffmann gesprochen wird. Und das Erste, was er sagt, ist, ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, bla bla. Und das ist dann halt der Gag. Das ist halt das Scheißproblem von deutscher Comedy, dass sie alle so One-Trick-Ponys sind und so ihren einen Catchphrase haben, der aber scheinbar reicht, um die in solche Filme reinzustecken. Und Atze Schröder ist wirklich, also ich habe den schon live gesehen, der ist unheimlich lustig, der macht super Sachen und ich höre auch super gerne in den Podcast, ein toller Typ, aber hier ist er halt wirklich so reduziert auf sein, ja komm, sag mal, der hat das wahrscheinlich, ja, damals gab es noch nicht so tolle Handys, aber wahrscheinlich hat er es von zu Hause eingesprochen, die zwei Sätze. Das war halt wirklich, also so eine Frechheit, wirklich ja. diesen Gag zu bringen. Das hat mich richtig sauer gemacht. Über Otto Walkes kurze Sprechrolle habe ich mich tatsächlich noch kurz gefreut. Aber auch der Gag, der dann damit gemacht wird, der deutet sich so schnell an und dann dauert es so lange, bis es passiert, dass es dann halt auch nicht mehr lustig ist. Und das ist halt ein Problem des Schnitts und halt generell des Timings.
Ich weiß auch nicht, ich muss halt auch ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen verdutzt, aber es kann natürlich hier auch wieder sein, es ist die Konstantin-Film. Es ist halt, so wie du sagst, Bernd Eichinger und so, der Erzähler ist halt einfach Elmar Wepper.
Was und schon mal, das fängt damit an und denkst, geil.
Ja, super cool. Aber also eigentlich denke ich mir so, ey, was hast du, also hast du die Kneipenrechnung am Abend vorher nicht bezahlt, was machst du hier? Du hast hier eigentlich nichts zu suchen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Er ist einfach viel zu seriös.
Wird für den auch einen halben Tag Arbeit gewesen sein und ein kleiner Paycheck. So, das nimmt man dann halt mit.
Ja, es ist halt wirklich, also an diesem Film, also ich würde jetzt nicht sagen, an diesem Film stimmt so einiges nicht, weil das, was er ist, ist ja in sich schon irgendwie schlüssig, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist halt so ein Niveau, was gehalten wird.
Ja.
Ne? Aber also, ja, also großartiger Auftritt natürlich auch wieder, finde ich, von Mirko Nonchef, aber so wie du sagst, One Trick Pony, auch das ist ja auch wieder, es ist halt das, was er halt immer macht. Es ist ein typischer Mirko Nonchef Auftritt. Es ist nichts anderes, was wir machen. Es ist diese krasse audiovisuelle Comedy.
Ja.
Der ist natürlich super. Diese ganze Sequenz bei ihm zu Besuch in dieser Bar, das muss ich sagen, das fand ich durchaus eine gute Comedy, aber es ist natürlich auch wieder, ja, Leute, die betrunken sind, die machen halt so Sachen, ne, also weißt du, ich meine, oh, ich habe viel getrunken, ich sehe jetzt irgendwie doppelt und dreifach und krieg meinen Plan nicht hin und, ja, weiß ich nicht. Was ich ganz, ganz doll schrecklich finde, und das war fast das Schlimmste, der schlimmste in Anführungsstrichen Gag war ja, wir telefonieren über Tauben und halten die dann so in der Hand.
Nein, Moment, das, damit sowas kriegt man nicht.
Ja, also es war nicht, die Taube, die gurrt natürlich, weil der Anruf
weil
nicht. Ja, es ist, also das fand ich ganz, ganz schlimm.
Nein, ach guck mal, aber sieht man, wie schön unterschiedlich Humor ist. Mit sowas kann ich tatsächlich dann leben. Das ist so die Art von Gags, wo ich mitleben kann.
Ganz, ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das Witzigste an dieser Geschichte finde ich ja eher noch dieses, die Taube gurrt wieder, weil der Handlanger nicht rangeht und dann kommt dieses Schwein, dieser Sidekick. Und dann ist halt auf der anderen Seite nur ein Grunzen zu hören, weil ja nur Tom Gerhardt damit, was man zu dem Zeitpunkt ganz kurz schon wieder vergessen hat.
Also spielen es dann auch zu lang, ne?
Und dann so, hä, was ist da los? Und ich weiß nicht, das ist noch das Highlight mit diesen Tauben, aber ich finde das wirklich ganz schlimm. Es ist so, was?
Ja, ich finde, der Film hat mich am Anfang total genervt. Dann gab es zwei, drei Momente, wo ich lachen musste oder kichern. Dann hat er mich tot gelangweilt. Mhm. Und am Ende war ich total sauer auf den Film. was war noch gut? Ich musste kurz schmunzeln, als ich bei dem großen Turnier, es gibt so einen Gladiatorenkampf, als ich die Anzeigetafel gesehen habe. Das war einfach eine übereinanderstehende 3x30 Nummern-Girls sind, die jeder so ein Schild in der Hand haben, wo sie dann halt so Texte mitbauen können.
Hast du, hast du den Abspann angesehen? Die kommen im Abspann nochmal vor.
Echt? Nee, nee, hab
ich okay, nicht. Okay, ich verrate es einfach an alle.
Das sind halt so diese kleinen Ideen, wie mit der Taube und so, wo ich sagen kann, ja, das ist ganz nett, wenn man das so auch nur so beiläufig irgendwie mitbekommt. Ich hatte kurz Hoffnung, als Jan Sosnjok kam, als König Gunther, dachte ich kurz, ah ja, okay, haben wir jetzt hier so ein, Held in Strumpfhosen, so eine lustige Königsfigur. Er gibt sich auch große Mühe, das so ein bisschen so lustig herzuspielen. Ähnlich wie Sky Dumont in Traumschiff Surprise. Aber da ist halt dann auch nicht mehr irgendwie drin. Das ist dann auch verpufft total schnell. Generell sind alle Figuren, haben halt einen Character-Trait, was ja auch okay ist. In der Comedy erwarte ich jetzt auch keine total ausgearbeiteten Charaktere. Aber die sind halt alle nicht so, dass sich das lange trägt. So, der vermeintlich böse Antagonist Hagen, der Gegenspieler, sieht halt lustig aus und ist irgendwie ein Douchebag, aber ja, für sonderlich viele Gags sorgt der halt irgendwie auch nicht.
Nö, nee, für die Gags sorgt dann eher sein Handlanger, ne? Den finde ich, ja. Also, der natürlich auch lustig aussieht und da auch viel drauf gelegt wird, glaube ich, aber
ja.
Bei dieser, ich muss sagen, bei der Szene, wo sie kämpfen, da fand ich halt wirklich das Lustigste, Sigi von der Küche. Und dann steht da halt.
Ja, das hatten wir aber auch schon mit dem Ritter von hinten und so, das haben wir alles schon 800 Mal gesehen.
Das ist, ja. Aber das war in der Szene für mich irgendwie das Witzigste. Ja, und also generell ist ja auch dieses wirklich immer wieder aufgehoben worden, dieses, er ist so stark, dass er halt, warum auch immer, einfach irgendwo gegenschlägt und dann fällt natürlich alles zusammen, ne?
Ja, genau, und warum er gegen gewisse Sachen schlägt, ist halt immer so,
einfach für den,
überhaupt keinen Sinn.
Nee, damit wir halt sehen, wie die Leute dann damit runterfallen und so, ne, das ist ja, als er auf diese Kriemhilde da gestoßen ist, ist ja auch irgendwie, die kackt im Wald, entschuldige meine Worte, aber hätte es ja auch eigentlich nicht nötig gehabt, ne? Und dann, also.
Es ist halt lustiger, wenn man es erzählt, als wenn man es dann wirklich sieht. Das sind so Sachen, die schreibst du vielleicht auf, wobei ich mich teilweise wirklich frage, wie man so einen Gag, solche Gags, die da sind, aufschreibt, ohne dass man sie scheiße findet. Also sowas wie, du triffst auf eine schöne Prinzessin, die im Wald kackt, das sagt sich vielleicht ganz nett, aber das dann wirklich zu sehen, ist halt so, ja, okay.
Naja, es ist halt wie hier, wir reden jetzt darüber und müssen deswegen kurz lachen, aber im Film habe ich deswegen halt nicht gelacht, sondern ich muss jetzt lachen, weil ich es erzähle. Und es ist halt genauso, wie er dann seinem Ziehvater sagt, ja, hier, ich habe die gefunden, dann malt er die auf.
Ja, das ist ein kurzer Moment, wo ich auch dachte, das ist lustig, weil er malt halt so ein super schäbiges Strichmännchen.
Ja, und er kennt die nicht und dann malt er halt so ganz Pipi-Kaka-Humor-mäßig zwei Brüste dahin und dann so, ach so, die Prinzessin, ja, sag das doch gleich. Wo ich so denke, wow, echt? Also,
ja, das ist halt so dieser klassische Gag, den es in ganz vielen Filmen gibt, oder ich glaube in ganz vielen, aber auf jeden Fall in manchen, wo ein Phantombild gezeichnet wird von irgendeinem Typen mit Augenklappe und krummer Nase und vier Augen und so, und dann finden sie den tatsächlich, der genauso aussieht. Aber, ja.
Also was man dem Film zugutehalten muss, er hat sich nicht überstreckt. Der war doch, ich glaube, der war sehr kurz, der war 86 Minuten oder so.
Ja, ja, der war wirklich keine Minute zu lang und keine Minute, also ja doch, also, aber keine Minute zu kurz.
Also, ne, aber er war halt nicht, er hat halt wirklich, das ist halt schon mal, sie wussten halt, okay, bis hierhin und mehr ist halt einfach nicht drin.
Ja, es ist halt. Nicht mal das war halt drin, ne, das ist halt wirklich.
Ja, okay. Also an sich finde ich ja generell ist es sowieso, das hast du ja eben auch gesagt, was der Regisseur schon im Vorfeld hat. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, das ist ja, dass er auch immer mit am Drehbuch arbeitet. Das war ja auch, glaube ich, bei den Sieben Zwergen immer. Also, glaube ich, hat er auch mit am Drehbuch gearbeitet. Und
hier hat er jetzt keinen Credit. Tom Gerhardt hat aber mitgeschrieben.
Ah, okay. Ich habe irgendwie... Aber also, weil ich nämlich darauf hinaus wollte, es hat halt auch so einen leicht sketchigen Charakter, dass du halt einen Haufen Sketche aneinandergereiht hast und dann diese Rahmenhandlung so dazu. Weil dazu muss ich nämlich sagen, diese Pseudo-Liebesgeschichte, die da parallel ist mit der Küchenchefin, die finde ich halt auch einfach so unglaubwürdig deplatziert und fehl am Platz.
Das ist von Anfang an klar, worauf es hinausläuft, aber da ist natürlich
von Anfang an auch nicht gut.
Nee, es ist natürlich nicht ein Hauch von Chemie zwischen diesen beiden Darstellern oder Anziehung zu spüren. Es ist einfach eine bloße Behauptung. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum da es irgendeine Annäherung geben sollte, sowohl von ihrer Seite als auch von seiner.
Von ihrer noch viel weniger.
Ja, von ihrer eigentlich gar nicht.
Nee, von seiner kannst du alles...
Er ist auch den Großteil des Films einfach weg von ihr. So.
Und er ist ja eigentlich, gibt er ihr nur Körbe und enttäuscht sie in ihren Erwartungen, die sie warum auch immer hat. Und seine Seite kannst du halt wirklich am Ende noch mit seiner Dummheit und Naivität erklären. Da kannst du sagen, ah ja, also so. Aber ihre Seite halt einfach nicht. Es ist ein
Dummheit ist halt auch schon fast zu viel gesagt. Also die Figur ist am Rande der geistigen Behinderung, würde ich sagen. Also das ist halt wirklich so strunzendämlich, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich schwer zu ertragen, irgendwie, ne? Und daraus ergeben sich dann vielleicht zwei Schmunzler, aber den Großteil der Zeit ist man halt einfach wirklich genervt. Also ich war es zumindest. Und sagt, ich kann mir das auch nicht mehr anhören. Und ich kann auch dieses Hausmeister Krause-Ding. Im Hausmeister Krause-Kontext kann ich das noch ertragen, aber kann Tom Gerhardt denn nicht was anderes? Wieso hat man das denn da auch wieder so gemacht?
Aber
es ist halt, um die Comedy-Zuschauer, die deutschen TV-Comedy-Zuschauer abzuholen und ins Kino zu locken. Und denen halt mal ein bisschen Kohle aus der Tasche zu ziehen mit dem Versprechen, wir haben jetzt hier Tom Gerhardt, der macht hier seinen Tom Gerhardt, wir haben Markus Maria Profittlich, wir haben Mirko Nonchef, wir haben Atze Schröder und Otto Walkes, kommt doch alle mal rein, ihr mögt die doch alle, ihr guckt doch gerne Quatsch Comedy Club und alles Atze und Anke und Frauen Lady Kracher und was weiß ich, kommt doch alle mal hier ins Kino.
Also,
aber dass dann so ein Hassverbrechen an der Comedy hier produziert wird, ist halt wirklich so schwer zu ertragen.
Aber es liegt ja ein bisschen auf der Hand, dass er das durchgezogen hat, weil ich meine, der ist ja in der Hochzeit von Hausmeister Krause nun mal einfach entstanden. Und bei Hausmeister Krause ist aber natürlich das Gute, erstens, Folgen dauern nur 20 Minuten und zweitens, du hast immer genug Charaktere, die nicht rheinischen Dialekt haben, die Hochdeutsch reden. Und das, soweit ich mich jetzt gerade zurückerinnere, hast du halt hier eigentlich nur Kriemhilde und Gunther, aber Gunther hat ja dann so eine andere Art von, wie er redet. Und
ja, er soll schwul sein. Es wird hier angedeutet, in Anführungszeichen. Ja, es ist halt super offensichtlich. Ich glaube, die einzige Figur, die wirklich hochdeutsch spricht, ist halt die Figur der Anita, also dieser Küchenchefin. Und alle, die irgendwie lustig sein sollen, sprechen halt in diesem rheinischen Dialekt. Oder halt machen ihre Comedy-Nummer, die sie halt sonst machen.
Ja, wenn ich nämlich überlege, Herr Hagen, der Gefährte, das Dorf sowieso, also alle, dieses rheinische Ding, ne?
Was das mit diesem Schwein sollte, also auch wirklich so ein Schwachsinn. Es ist jetzt eine sehr merkwürdige Review, die wir hier machen, weil wir springen wirklich so rum, aber es ist ja mehr ein Rant. Aber ey, ich weiß nicht, ich war so genervt irgendwann von diesen...
Aber also ich finde es gerade wirklich interessant, weil mir war nicht klar, dass, also du hattest ihn vor, ich habe ihn vorher gesehen und ich wusste ganz genau, dass es genau auf sowas hier hinausläuft.
Ich wusste das natürlich auch und trotzdem haben wir uns darauf geeinigt, ihn zu nehmen, weil ich dachte, komm, es könnte ja witzig sein, so mal wieder auf einem Film rumzuhacken, macht ja auch Spaß, aber das war wirklich hart, also das ist schon einer der schlimmsten Filme, die ich so gesehen habe im Rahmen dieser...
Es ist auch, glaube ich, wirklich, also und Ballermann 6 und so und oder auch die Superbullen, auch ganz schlimm, aber ich weiß auch nicht, ich glaube, ich finde die Superbullen noch schlimmer. Nee, es ist, glaube ich, nicht der schlechte. Ich glaube, ich finde die Super Bowl noch schlimmer. Aber generell habe ich halt einfach leider nicht so Zugang. Ich finde, also wie gesagt, ich habe sogar die erste Staffel Hausmeister Krause auf DVD zu Hause. Und es funktioniert ja immer noch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber so vor einem Jahr circa oder so hat Sport 1 ja gesagt, wir setzen jetzt freitags um 20.15 Uhr 4 Folgen Hausmeister Krause in die Primetime. Im Zuge dessen lief zum Beispiel Siegfried auch letztes Jahr nochmal irgendwie freitags um 22 Uhr nach diesen 4 Folgen oder so auf Sport 1 im Fernsehen. Also das zieht noch, das hat durchaus Quote gebracht.
Klar, ich glaube, dass Tom Gerhardt auch das Hausmeister Krause als Bühnenstück mittlerweile, glaube ich, präsentiert. Ich weiß, also, ob es immer noch so ist, aber ich glaube, es war letztes Jahr auf jeden Fall, hat er es noch gemacht.
Und das ist ja, also wie gesagt, ne, das ist halt immer noch gefragt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt damit hin soll, so ein bisschen.
Also, nee, ist ein Kackfilm. Sollte man nicht gucken. Tut es euch nicht an, vor allem für 3,99, die man da aktuell für ausgeben muss, um den zu leihen. Ja. Also wirklich, gibt es irgendwas, was noch Positives? Ich fand teilweise die Ausstattung war manchmal ganz okay.
Wohingegen ich dann zum Beispiel schon wieder das Kostüm halt scheiße fand.
Die Kostüme waren
kacke,
aber die Ausstattung war teilweise okay. Also ja, das war schon manchmal ganz gut.
Die Locations fand ich auch okay. Also zum Beispiel hat mir die Location dieser Mirko Nonchef-Part, es ist vielleicht auch Ausstattung, aber da fand ich den Drehort fand ich ganz cool.
Ja, die Küche war auch ganz cool gestaltet.
Ja.
Dieser große Turnierplatz hatte auch durchaus Wertigkeit.
Ja.
Ja, aber dann hört es dann auch schon auf.
Ja, das stimmt. Zum Beispiel so ein Ding, worauf ich gerne achte, ist ja auch Musik oder Ton. Das ist jetzt was ich einfach komplett irgendwie gar nicht mitbekommen habe. Ich weiß gar nicht, gab es da überhaupt irgendwie großartige Musikstücke oder so?
Nee, keine Ahnung.
Weiß ich jetzt auch schon gar nicht. Es ist ja, ich finde es halt auch immer ein bisschen bezeichnend, Amazon Prime bietet ja diesen X-Ray-Service, ne? Also du kannst ja Pause drücken und unten steht ja wirklich alles, das Musikstück und der entfernteste Lurch, der irgendwo im Hintergrund einfach nur die Nase schneuzt, steht da mit angegeben. Das bieten die für diesen Film nicht an. Und es liegt nicht daran, dass es ein deutscher Film ist.
Die Leute zu schützen.
Das ist zum Beispiel bei Antikörper haben sie es, also habe ich es halt auch drin gehabt. So, es ist halt wirklich so, sogar die wissen, Leute, also guckt es überhaupt irgendjemand?
Es ist, haben die in meiner, auch gesagt, dass sie nicht damit in Verbindung gebracht werden wollen.
Weißt du, in meinem Kopf ist es halt so, dass irgendwo immer in der Amazon Dependance von Deutschland, in der deutschen Zentrale, irgendjemand so aufgehorcht hat, weil so, Leute, da hat jemand Siegfried geliehen und dann kurze Zeit später, Leute,
zweimal,
da hat noch jemand Siegfried geliehen. Ist da ein Fehler in unseren Servern oder gibt es diese Abrechnung wirklich? Und dann, weiß ich nicht, haben sie sich zusammengesessen und Bier getrunken, weil sie sich denken,
das sind 8 Euro, mit denen niemand gerechnet hat.
Ja, so.
Ich war erst überrascht, dass es den Film überhaupt zu streamen gibt. Ich dachte, das wäre so ein Film, der irgendwie so weg ist einfach. Aber nee, es gibt ihn.
Und leider. Das, weißt du was? Was ich fast noch schlimmer finde als den Film, ist ja die Bewertung bei Prime.
Ja? Ist die gut, oder was?
Die ist krass.
Ich weiß nicht, was der bei IMDb hat, aber wahrscheinlich was im Dreierbereich. Also,
pass auf, ja, okay, so. Das geht ja ganz schnell. Siegfried, IMDb. Da hat der auf IMDb 3,6.
Du sagst doch so, als ob das gut wäre.
Jetzt gehen wir auf umgerechnet, also Amazon Prime bietet ja nur 5 Sterne an, aber die kann man ja so durchweg raten. Und auf Amazon Prime hat das Ganze, wenn du es umrechnest, eine 9er Bewertung. Also weil es sind halt 4,5 Sterne und da hat der eine 9er Bewertung, deswegen habe ich das so gesagt mit dem 3,6.
Na gut, aber Amazon Bewertungen sind halt auch wirklich der Bodensatz, also da kann man überhaupt nicht nachgehen.
Das ist halt wirklich so, ne? Das ist halt wirklich dieses einfach. Also die Leute bewerten den halt wirklich gut. Das ist halt das Schlimmste fast an der ganzen Geschichte.
Ja gut, aber es weil halt auch jeder weiß, dass der Kacke ist und jeder, der das weiß, guckt den halt nicht. Den gucken dann halt wirklich nur die Leute, die halt Hardcore-Fans sind und die bewerten den dann gut. Macht nicht diesen Fehler. Also schaut ihn euch bitte nicht an.
Ja genau, aber auf Amazon Prime ist halt auch in dieser ganz typischen, ja wer das gesehen hat, guckt auch, ist halt auch sowas wie die Beileidsaga Breaking Wind. oder so. Weißt du, ich meine. Ja,
das ist genau dieses Disaster-Movie.
Die Pute von Panem.
Die Pute von Panem, genau. Diese ganzen Drecksfilme sind da halt auch alle natürlich dann zu erwähnen. Ja.
Ja.
Lass uns aufhören. Ich habe keine Lust mehr, über den Film zu reden.
Er ist ich würde einen Übergang finden wollen, denn unser zweiter Hauptfilm ist ja durchaus auch von Bernd Eichinger produziert. Mhm. Auch ein Konstantin-Film. Und das CGI der Grille aus Siegfried ist jetzt vielleicht von der Qualität her auch durchaus auf diesen nächsten Film zu bringen, muss ich sagen. Unser nächster Hauptfilm ist Fantastic Four.
Ja, wie passend. 20 Jahre später kommt passend,
genau
jetzt,
das. Genau das habe ich auch gedacht.
Das Reboot und raus. Das zweite Reboot.
Genau. Und ich bin total überrascht, weil ich weiß gar nicht, ich kann nicht sagen, ob ich den Film vorher schon mal gesehen hatte. Ich kannte halt die Charaktere. Ich wusste auch, dass Chris Evans schon hier mitspielt. Aber in dieser ganzen Debatte natürlich um das MCU und dass sie jetzt hier irgendwie Dr. Doom einführen und so, war ich dann doch überrascht, dass direkt in den ersten Sekunden des Films Victor von Doom drin ist. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen ist es für mich jetzt auch so ein bisschen so, erst dachte ich so, ah ja, dann ist ja sinnvoll oder ist ja logisch, dass jetzt die Fantastic Four kommen, bis ich dann festgestellt habe, dass in den neuen Fantastic Four Filmen gar nicht Victor von Doom vorkommt. Ich bin verwirrt.
Ja. Wer sind denn die Fantastic Four? Was ist denn das? Was hat es damit also auf sich?
Genau, die Fantastic Four ist eine, aus heutiger Sicht eher frühere Marvel-Verfilmung des gleichnamigen Comics. Fantastic Four ist ja der zweite Comic, glaube ich, der halt auch in den USA ganz bekannt wurde, unter der Feder von Stan Lee. Die Fantastic Four sind vier Wissenschaftler, mehr oder weniger, die im All von einem Geostorm, sage ich mal, hineingeraten sind, einen Unfall sozusagen also hatten und dementsprechend jetzt verschiedene Symptome hervorbringen, die ihnen allen Superkräften verleihen. Das sind Johnny Storm und Susan Storm, das sind Geschwister, Susan Storms Ex-Freund Reed, sag mal schnell, Reed.
Richards.
Reed Richards, genau. Und Benjamin Grimm, ein Freund und sehr guter Kollege.
Ein väterlicher Freund.
Ja, ein sehr guter Kollege von diesem Reed Richards auch. Hat auch früher mit dieser Susan Storm zusammengearbeitet. Sie entwickeln dann nach diesem Unfall, also erst denken alle, okay, alles klar, wir sind nochmal davongekommen. Und dann entwickeln sie alle die verschiedensten Fähigkeiten. Reed Richards, wie im Film zwischendurch gesagt wird, puh, ist das eklig, finde ich auch ein bisschen. Der wird halt fast wie Gummi, also er kann sich unendlich irgendwie seine Arme lang machen, seine Beine, seinen Körper flach, also halt wirklich wie eine Knetfigur und nur, dass er nicht auseinanderreißt. Susan Storm, die kann sich unsichtbar machen, wenn sie möchte. Wenn es richtig funktioniert. Ihr Bruder Johnny ist dann halt auch, da kennt man, glaube ich, halt auch den Begriff am besten, die menschliche Fackel. Also der kann sich einfach selbst entzünden, er kann Feuer in der Hand entzünden, er kann selbst brennen. Und warum auch immer ist das eine Kombination mit Fliegen. Das liegt mir nicht ganz auf der Hand, aber so ist es. Und Benjamin Grimm wird immer so als das Ding bezeichnet, weil er halt einfach es wird gesagt, dass seine inneren Organe und seine Haut und alles so verhärtet und er sieht halt aus wie ein Geröll, ein Felsbrocken und dementsprechend ist er wird auch viel schwerer, aber er ist natürlich auch zugleich dann viel stärker direkt, ne?
Und weniger verwundbar.
Genau.
Wie der Hulk, nur ohne diesen ganzen psychologischen Unterbau mit, wenn ich wütend werde, dann verwandle ich mich in den Hulk, sondern er ist einfach
immer so.
Ein Stein, Golem.
Genau, und im Laufe des Films, sie sind halt nur im All gewesen auf einer Mission von Victor von Doom, einem Großindustriellen, wie es halt ein typischer, wie ich finde, Marvel-Antagonist ist, der halt auch von diesem Geostorm getroffen wird. Von dem die vier aber nicht wissen, dass er auch betroffen ist, weil er es verheimlicht und Ja, er so halt zum irgendwann im Laufe des Films oder während des Films zum Gegenspieler Dr. Doom wird, dessen Fähigkeit, die oder Superkraft, die Kontrolle der Elektrizität, der Spannung und von, ja, Power halt ist. Und ich finde den, also, oder habe ich was vergessen? Ich finde, das ist so, kann man es eigentlich ganz zusammenfassen. Ich finde den Film storytechnisch eigentlich ganz gelungen, muss ich sagen. Also wir haben eine ausreichende Exposition am Anfang, also außer vielleicht von Chris Evans Charakter, lernen wir sie zumindest, finde ich, genug kennen, als dass wir alles wissen, was wir brauchen. Wir kriegen jetzt keine super krasse Tiefe, wir kriegen so ein bisschen angeschnitten, die ein, zwei hatten schon mal eine Beziehung zusammen, das hat wohl nicht so gut funktioniert, da fehlte die Kommunikation und so. Aber, also, ja, ich weiß nicht, ich finde, es reicht aus als Charakterzeichnung. Und ich finde, also, dass der Gesamtbogen eigentlich ganz gut gespannt ist. Ich bin auch mit dem Ende dann am Ende zufrieden.
Ja, ich weiß, also, ich habe auch eigentlich nichts gegen, es gibt ja, gab eine Fortsetzung dann noch, Rise of the Silver Surfer. Und ich weiß, dass die sehr schlecht angekommen sind. Und sehr in der Kritik standen, diese Filme. Ich finde die auch nicht so katastrophal, wie sie gemacht werden. Aber als ich den jetzt geguckt habe, muss ich auch sagen, das ist auch schon relativ langweilig alles. Also bis es dann mal wirklich losgeht, dauert es halt wirklich sehr lange. Und die bleiben halt mehr oder weniger so unter sich. Die kommen dann von der Mission wieder, lecken dann so ein bisschen ihre Wunden. Und dann gibt es halt irgendwann eine lange Passage, wo sie ihre Fähigkeiten entdecken und lernen, damit umzugehen. Und bis es dann so den ersten superheldentypischen Auftritt gibt, wo sie halt in New York halt ja quasi in Erscheinung treten und das machen, was Superhelden halt machen, also entweder Verbrechen bekämpfen oder Menschen aus Notlagen befreien, vergeht eine gewisse Zeit. Und das, was dann passiert auf der Brooklyn Bridge, ist das, glaube ich, oder auf irgendeiner
Es ist die Brooklyn Bridge.
Ist relativ underwhelming, weil im Endeffekt verursacht das Ding selbst eine Riesenkatastrophe und am Ende lösen sie das dann halt irgendwie auf, wofür sie dann total gefeiert werden. Und auch der große Antagonist ist jetzt nicht so, dass der irgendwie die großen Welteroberungspläne hätte und er die Welt oder New York vor ihm beschützt werden müsste, sondern er hegt eigentlich nur einen persönlichen Groll, der nicht so richtig nachzuvollziehen ist oder nicht so richtig ausformuliert wird, gegen Reed Richards. Und auch da geht es eigentlich nur darum, dass, ja, das bleibt so ein bisschen unter sich. Also es ist jetzt nicht so dieses große, was man von Superhelden halt kennt, die Welt steht am Abgrund oder irgendwie wir müssen hier alle retten, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, geht es nur zwischen diesen fünf Personen irgendwie um irgendwas. Das fand ich schon ein bisschen lame. Und es dauert wirklich bis zur ersten Action-Szene, ist das bestimmt eine Stunde oder so, bis wirklich richtig großartig was passiert. Ich habe es jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber der braucht schon, bis er in die Gänge kommt.
Ja, okay.
Muss man sagen.
Aber also ich tatsächlich finde, ich finde ihn charmant, weil er halt eigentlich, ja, das ist eine, kann man auch als Schwäche sehen, das stimmt schon. So habe ich es jetzt tatsächlich gar nicht gesehen. Aber ich mag eigentlich, dass sie viel so unter sich und mit sich selbst ausmachen, weil ich tatsächlich finde, dass die Harmonie untereinander eigentlich, die Chemie stimmt schon ganz gut, auch wenn diese Geschichte zwischen Jessica Alba und ich weiß
ja, nicht. Ja, wer spielt überhaupt mit?
Genau. Ja, stimmt. Das habe ich nicht gesagt. Warte, ich beende kurz den Satz. Ich wollte sagen, dass die Figur zwischen Susan Storm und krass, mir fällt sein, ich vergesse seinen Namen einfach instant wieder. Dem Doktor halt, sag nochmal schnell. Übel.
Reed Richards,
genau, danke, mein Gott. Genau, das finde ich ein bisschen behäbig, aber so in dieser Gruppe der vier, so als vier Freunde, als Familie, wie man sich ja dann manchmal sieht, da finde ich das, ich mag das eigentlich ganz gerne sehen, dass so wie die so untereinander sind und dass man halt so ein bisschen Disput hat. Genau, das stimmt, wir haben es überhaupt nicht gesagt. Also, Reed Richards, Mr. Fantastic, wird gespielt von...
Jetzt bin ich gespannt.
Was? Wie ich das vorlese.
Wie du den Namen aussprichst.
Ja, falsch wahrscheinlich. Ion Gruffudd.
Wahrscheinlich richtig.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau.
Ja.
Susan Storm wird gespielt von Jessica Alba. Die menschliche Fackel, und das ist ja auch ein bisschen pikant, was ich glaube ich auch im großen MCU, was gar nicht viele wissen, ist, dass die von Chris Evans gespielt wird. Also, dass er vor seiner großen Rolle als Captain America halt 10 Jahre vorher schon hier die Rolle von Johnny Storm hatte und der auch wirklich noch mega jung aussieht, finde ich, das sieht man halt auch. Das Ding wird gespielt von Michael Chiklis, den ich vorher noch nicht kannte, muss ich gestehen. Ja. Also noch nie irgendwo gesehen habe. Und Victor von Doom wird gespielt von Julian McMahon. Und ansonsten ist die Liste tatsächlich ziemlich lang an Leuten, so die halt irgendwelche Nebenrollen spielen. Aber ich finde nichts Erwähnenswertes mehr dabei, abgesehen natürlich von dem obligatorischen Stan Lee Cameo, den es auch damals schon gab.
Ja, das stimmt.
Regie führte bei diesem Film, der unter 2 Stunden dauert, 106 Minuten, Tim Story. Tim Story ist sonst, weiß ich gar nicht so krass bekannt. Der hat jetzt vor kurzem noch den Tom und Jerry Film gemacht beispielsweise, der auch nicht gerade so krass angekommen ist. Obwohl Chef kennt man eigentlich, ne? Oder? Also das Chef Remake, nicht das Original, hat er gemacht. Ride Along, ich glaube, der hat relativ viel in so, ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht diffamierend ausdrücken, aber so Black-Comedy-Filme oder wie das heißt, hat der, glaube ich, viele gemacht. Die sind mir jetzt halt nicht so der Begriff.
Ja, ich glaube, also generell jetzt kein hochdekorierter Regisseur.
Er ist aber der erste Regisseur of Color, oder wie man sagt, glaube ich, der 1 Milliarde erreicht hat in seinen Kinoumsätzen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also okay. Es ist schon
durchaus relevant.
Ja, also.
Da macht es dann halt die Masse.
Ja, so kann man es, stimmt, so kann man es natürlich auch sehen. Ja, genau. Zu den Spezialeffekten muss ich sagen, es sind halt Spezialeffekte, die man 2005 gut machen konnte, wenn man aber auch nicht brutal viel Geld daran investiert hat. Ich fand sie so PlayStation 2-mäßig, klingt immer so abwertend, aber ich fand sie fast schon wieder cool, weil sie so weird aussahen. Also die ganze Sequenz, in der die 4 Wissenschaftler halt da von diesem, ich weiß nicht, ich sag immer Geostorm, ich weiß nicht, wie die exakte Bezeichnung dieses Ding ist, halt getroffen werden. Ich fand es schon fast lustig, eigentlich, wie es aussah.
Es hatte so ein bisschen was wie so eine Sci-Fi-Serie aus dieser Zeit, so wie Stargate oder ja. Andromeda oder so. Also nicht sehr hochwertig halt einfach, ne? Also so ein bisschen so ein Trash-Charme, was ich auch gar nicht so schlimm finde. Gerade bei so einer Vorlage und bei so einem Comic-Flick finde ich das gar nicht so schlimm.
Nee, genau, das meine ich halt. Aber es
hat
ist halt
mich jetzt auch nicht gestört.
Nee, es ist halt, deswegen sage ich es halt, deswegen habe ich auch eben in der Überleitung versucht, es zu sagen, es ist schon im Prinzip so eine gleiche CGI wie die Grille eben bei Siegfried, weil ja. Es ist halt so wirklich deutlich, deutlich sichtbares CGI. Aber wie du halt auch sagst, es stört mich nicht. Ich finde es halt auch ein bisschen passend sogar fast, aber ja. Ich mochte tatsächlich. Also da gucke ich ja dann im Hauptfilm immer auch drauf. Ich mochte das Sounddesign, wenngleich es ein ganz, ganz großes Defizit hier gibt, finde ich. Das ist so ein typisches Anfang 2000er Ding, diese Dialoge im Vergleich zu Actionsequenzen, wo ich das Gefühl habe, ihr habt Dolby Digital halt einfach oder Dolby 5.1 sowas noch nicht so richtig ausgeklügelt in dem Sinne. Ich fand die Dialoge viel zu leise im Gegensatz zu den Soundeffekten.
Mhm. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich bin auch nicht so ein krasser Nerd, bin ich dann auch nicht, was Ton angeht. Also da kann ich nicht so mitreden. Okay. Ja, aber technisch an sich, ich finde, der hat halt wirklich durchgehend eigentlich so einen Trash-Charme. Der ist sehr bunt, auch so in seinem Ding, was dann den Jahren darauf halt sich drastisch geändert hat. Wir haben jetzt gerade Batman Begins auch besprochen. Also das hat dann so einen Wandel eingeführt, dass sich das alles so ein bisschen ernster nahm. Und das wird jetzt erst langsam wieder so, oder wird jetzt wieder alles so ein bisschen bunter. Und der Film ist halt sehr quietschig, so würde ich noch sagen, in seiner ganzen Ästhetik. Was aber auch okay ist. Also da habe ich auch technisch gar nicht so viel zu meckern. Was mich tatsächlich viel mehr stört an dem Film sind halt die Figuren, das Pacing und ja, die Action-Szenen. So, weil das sind, Action-Szenen sind halt das, was mich, was in der Comic-Verfilmung, finde ich, auch irgendwie stimmen muss. So, da muss halt ein gewisser Schauwert geboten sein. Das ist hier, gut, wir haben die Szene auf der Brücke. Okay, dann gibt es noch zwischendurch so eine ganz random Action-Szene, wo Johnny Storm an irgendeinem Motorrad-Contest,
ja, stimmt,
X-Game-Contest teilnimmt, was so aus dem Nichts kommt irgendwie. So, so ganz komisch eingeführt wird. Naja, und dann gibt es halt den Endkampf, der gefühlt anderthalb Minuten dauert und dann auch schon vorbei ist. Also sie haben auch wirklich die Lösung, um Dr. Doom zu besiegen, kommt halt so ihnen so direkt in den Sinn und es wird dann umgesetzt und dann ist halt vorbei. Das ist schon sehr merkwürdig. Es sind ein paar handgemachte Sachen dabei, so gerade wenn irgendwie so Autos und sowas im Spiel sind, das sieht auch alles ganz nett aus. Aber es reißt einen halt überhaupt nicht von den Sitzen. Und dann haben wir halt die Figuren, die halt alle recht eindimensional sind, was vollkommen okay ist. Johnny Storm ist halt der Heißsporn irgendwie. Haha, deshalb ist er auch die menschliche Fackel. Jessica Alba ist gefühlt nur gecastet worden, um sie in mehreren random Nudity-Szenen irgendwie abzufeiern. Also da gibt es wirklich, ich glaube, es gibt zwei oder drei Szenen, wo sie irgendwie in Unterwäsche oder fast so nackt oder sich ausziehend irgendwie gezeigt wird, weil die natürlich nur unsichtbar ist, wenn sie halt ihre Klamotten auszieht, bis sie dann ihren Supersuit irgendwie bekommt. Also die ist eigentlich nur als Eye-Candy gecastet worden und ist auch wirklich hier, da soll auch irgendwie eine Liebesbeziehung erzählt werden, was ich überhaupt nicht irgendwie kaufe. Ione Gruffudd oder wie auch immer ist so ein bisschen die Hauptfigur, würde ich sagen, und soll auch so der Anführer der Bande sein. Ja, hat auch, finde ich, überhaupt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und Ben Grimm, gespielt von Michael Chiklis, ist abseits, also er hat so das, sag ich, würde ich sagen, den dramatischen Teil, so den emotionalen Unterbau bekommt er verpassend, seine Figur, weil es für ihn natürlich seine Superkraft in Anführungszeichen die meisten Auswirkungen auch auf sein Privatleben haben. Finde ich aber auch, ist halt, steckt halt in einem Kostüm, was ich erstmal lobenswert finde, dass man ihn nicht halt versucht hat, mit CGI zu machen. Und das Kostüm sieht auch cool aus. Aber da transportiert sich halt überhaupt nichts, ne, so an Emotionen irgendwie. Und auch, ich finde, der Darsteller in den Szenen, wo er nicht im Kostüm ist, boah, weiß ich nicht, geht für mich auch total unter. Da habe ich noch am meisten Spaß an Julian McMahon, der jetzt leider kürzlich verstorben ist, der halt wirklich so ein Ultra-Comic-Bösewicht spielt, wo von Anfang an klar ist, dass er der Bösewicht ist. Ich meine, er heißt Doom, was schon mal, ja, ist halt Marvel, ne? Und der auch wirklich in so einem bösen Hauptquartier seiner Firma sitzt, wo alles irgendwie mit Nieten besetzt ist und so. Also so richtig schlechter Comic-Bösewicht. Aber das finde ich okay. Und den finde ich auch schmierig genug, wo ich sage, ja, das passt für mich irgendwie. Wie der dann am Ende zu Doom, Dr. Doom wird und so, sei mal dahingestellt. Das sind halt Comics, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber an ihm habe ich noch am meisten Spaß, finde ich. Also das ist auch ganz gut. Wobei der eine so eine richtig räudige Szene hat, die so der Übersetzung verschwindet. Er sagt halt irgendwann zu Reed Richards, als er ihn quasi gefangen hat, am Ende sind wir, oder schließlich sind wir ja beide Ärzte. Und es ist halt Dr. Reed Richards und Dr. Doom ist halt sein Villenname. Und er sagt halt im Englischen, after all, we are both doctors.
Ja,
also wir sind beide quasi.
Weil Reed Richards ist ja auch kein Arzt in dem
Sinne. Nein, die sind beide keine Ärzte, sind so Wissenschaftler halt. Ja. Ne? Das ist halt so, wow, okay, wie konnte das passieren? Ja, an sich ist der Film ganz, ganz viel Langeweile für mich und dann am Ende geht's ganz schnell vorbei. Also irgendwie passt das für mich alles nicht. Auch diese kurze Szene, wo sie ihre Kräfte kennenlernen, das zeigt, jeder kriegt dann halt so seine paar Momente. Der Moment von Mr. Fantastic ist, dass er sich sein Klopapier aus einem anderen Raum mit seinem Arm holt, während er quasi auf dem Pott sitzt, dass er seinen Arm so stretcht, zwei Türen aufmacht und sich neues Klopapier holt. Der Moment von der menschlichen Fackel und von dem Ding ist, dass er halt einen Prank mit ihm macht, dass er sich selbst, keine Ahnung, Sahne oder Rasierschaum ins Gesicht klatscht. Und der Moment mit dem den Sue Storm als Invisible Woman bekommt, ist, dass sie nackt unter der Dusche erwischt wird. Was du denkst, okay, tja, das scheint ja lustig zu sein. Die einzig coole Szene ist dann noch die, Johnny Storm kriegt, dass er zu einem geilen Lied von Sum 41 Snowboard fahren darf,
ja,
sich dabei entzündet und dann in so einer im Schnee landet, woraufhin sich dann so eine schöne Eishöhle bildet und da drin ein brodelnder Whirlpool, was ganz lustig ist. Aber denen ist echt nichts eingefallen mit diesen Charakteren. Und ich muss auch sagen, so geil sind diese Charaktere halt auch einfach nicht, ne? So geil sind die Superkräfte nicht. Alles schon besser gesehen und irgendwie, ich habe die Comics nie gelesen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die sonderlich geil sind. Die sind wahrscheinlich irgendwie Kult, aber
also es ist halt die beliebteste Comic-Reihe, ne? Weil sie halt damals in der Zeit, wo sie halt rausgekommen ist, hat sie halt Werte vermittelt, tatsächlich, ne? Von Zusammenhalt und Familienwerte und Freundschaftswerte und so weiter. Aber ja, also vielleicht sind es nicht die krassesten Superkräfte und also wie gesagt, ich finde tatsächlich, aber dann ist es vielleicht, kommen wir jetzt zu einem Kreis fast und es ist vielleicht ein Guilty Pleasure von mir, aber ich finde den Film einfach mega charmant. Ich finde ihn wirklich charmant. Es ist halt genau so, wie ich mir eine Superheldenverfilmung von vor 20 Jahren, die halt, also ja, die ist glaube ich halt auch größtenteils in Kanada gedreht worden, so wie es halt Hollywood wahrscheinlich viel auch heute noch macht, aber am Ende ist es ja durch Bernd Eichinger und die Konstantin schon auch eine deutsche Produktion. Und das ist halt, wie ich mir eine deutsche Comic-Produktion oder Comic-Film-Umsetzung irgendwie vor 20 Jahren auch vorstelle. Ich habe tatsächlich wirklich nicht so das Problem mit dem Pacing. Es ist halt alles ein bisschen ruhiger und so. Ja, ich unterstütze dich da, wie gesagt, ne, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die ist sehr behäbig und so, ja, geht so, so hölzern irgendwie. Aber ansonsten habe ich gar nicht meine Probleme damit. Und ich muss sagen, ich gebe es zu, ich habe in der Montagesequenz gelacht. Ich fand es mit dem Klopapier lustig. Die Reaktion von Johnny fand ich darauf lustig. Ich fand es mit dem Rasierschaum lustig. Das mit der Dusche fand ich lustig. Okay, vielleicht ist es mein Humor.
Ja, ich kann den Film auch nicht komplett scheiße finden. Weil, wie du schon sagst, wenn man ihn in den Kontext setzt als ja, quasi deutsche Produktion und Anfang der 2000er und man hat sich noch so ein bisschen gefunden, was generell Comic-Verfilmungen angeht, das gebe ich dem auch alles. Da haben wir mittlerweile viel, viel schlimmere Sachen gesehen, gerade von Marvel, die ja wirklich ja abgerutscht sind
ja
in ein Niveau, was halt wirklich also unterirdisch ist. Und hier hat man halt auch überhaupt, also ich hatte da nie Erwartungen an diesen Film, weil ich A, die Comic-Vorlage nicht kenne und ich auch bin niemals dachte, dass der irgendwie an Spider-Man, X-Men oder Batman oder so irgendwie ranreichen kann. Das war halt einfach ein Film, der musste gedreht werden, um die Rechte nicht zu verlieren. Muss man auch ganz klar so sagen. Und hat halt versucht, so ein bisschen in diesem Fahrwasser der aufkeimenden Comic-Verfilmung mitzuschwimmen. War ja scheinbar auch erfolgreich genug, dass es eine Fortsetzung gab. Eben. Also
genau.
Ich kann dem Film auch nicht böse sein, irgendwie, ne? Das ist irgendwie, du guckst den so weg, da bleibt jetzt aber auch nicht relativ viel übrig.
Also, wenn ich schwarz und weiß trennen müsste und du mich fragst, war der Film gut, dann würde ich sagen, ich fand ihn gut. Es ist einfach so, so würde ich mich jetzt positionieren. Und es ist ja auch, also auf der einen Seite wird ihm ja auch vorgeworfen, hier, das war nur um die Rechte zu behalten und die haben es viel zu schnell gemacht. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, dass sie diese Actionsequenz auf der Brooklyn Bridge, haben sie 16 Drehtage investiert. Und das ist halt einfach was ich glaube, was du heute nicht mehr machst. Und egal wie der Zeitstress halt war und vielleicht haben sie das dann hinten raus bei den CGI-Sachen irgendwie, bei den Visual Effects, keine Ahnung, halt dann nicht mehr gehabt. Aber sie haben sich halt Zeit genommen auf jeden Fall, um den Film noch vernünftig zu drehen. Und das finde ich auch gut. Das habe ich halt auch nicht mehr immer das Gefühl heutzutage. Und so wie du sagst, also wenn wir da unsere Tierlist nochmal rausholen und den da mit einsortieren, wäre es auf jeden Fall nicht ansatzweise der schlechteste.
Nee, auf gar keinen Fall. Also da haben wir viel unverschämt schlechtere Sachen gesehen.
Ja.
Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, was ich dem mal Letterboxd gegeben habe, aber es ist halt so leicht unterdurchschnittlich vergessenswert, aber tut halt auch wirklich niemandem weh, weil die Erwartungshaltung, glaube ich, auch echt, zumindest bei mir, total niedrig war und auch immer noch ist. Also, guck mal, der hat von der Filmbewertungsstelle Baden-Wiesbaden das Prädikat wertvoll bekommen. Das sind auch immer so.
Also da könnte ich auch. Ja, das ist.
Naja, das ist halt wirklich Quatsch. Ja, irgendwie, der hat schon seinen Platz verdient so. Und das ist ja auch halt, wie gesagt, eine Zeit, wo sich die Comic-Verfilmungen so gerade erfunden haben und gefunden haben. Und da sind halt auch solche Fehlschläge in Anführungszeichen vollkommen normal und zu verzeihen. So, da bin ich mittlerweile viel strenger. Also, muss ich wirklich sagen. Und da kann ich dem Film hier gar nicht so viel vorwerfen. Ich glaube, den zweiten fand ich sogar ein bisschen netter sogar noch. Irgendwie ein bisschen unterhaltsamer. Aber das ist schon okay. Trotzdem würde ich dem jemanden, der ihn noch nicht gesehen hat, nicht mehr empfehlen heutzutage und sagen, guck da unbedingt mal rein. Es ist, glaube ich, wie das immer mit so Adaptionen von Büchern oder Comics oder was auch oder Videospielen ist. Wenn du das Quellmaterial, wenn du da jetzt kein Fan von bist, gehst du natürlich auch ganz anders in so einen Film rein. Wenn du jetzt aufgewachsen bist mit den Fantastic Four und das schon immer geliebt hast und zu Hause eine riesen Comicsammlung hast, hast du natürlich eine super hohe Erwartungshaltung. Und deshalb glaube ich auch, dass der bei diesen Leuten sehr schlecht weggekommen ist.
Ja, das kann natürlich gut sein.
Das ist natürlich immer so ein Ding. Mir ist das alles relativ scheißegal. Ich scheiße auf die Fantastic Four. Ich habe da nie einen Comic von gelesen und alles, was ich bisher von denen gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht sonderlich interessiert. Also der Film macht jetzt auf jeden Fall nicht Lust darauf, die Comics zu lesen. Das kann man auch sagen. Also es ist irgendwie so, ja. Ne, von daher kann ich da recht entspannt drauf gucken.
Wirklich, ich bin dem total so entspannt gegenüber irgendwie diesem Film. Ich finde den, ich wiederhole es, ich finde den charmant.
Das ist doch gut, dann belassen wir es dabei. Charmant ist doch ein schönes Fazit. Aber ich habe nichts mehr zu sagen zu den Fantastic Four.
Nun gut, dann haben wir nichts mehr zu sagen, außer natürlich Dankeschön, danke fürs Zuhören und auch danke, dass wir heute wieder über diese Filme sprechen konnten.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Filmzeitreise.